Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade?
Doch, das ist Limonade.
Bitte stellen Sie das weg.
Kling, Jörn, hallo, guten Tag, wie geht's dir?
Guten Tag, ja, sehr gut. Ich bin ja im Urlaub, wie ich dir ja schon erzählt hatte. Genau.
Mittendrin deswegen, im Urlaub.
Ja. Mittendrin. Ja, in Ascona mal wieder. Da der Geburtsort der großen Tessiner Gazosa-Folge. Ja, ja. Da bin ich ja jetzt wieder, wo es die ganzen Gazosi gibt. Genau.
Ja. Liegst du so rum oder
geht's durch die Gegend,
oder was macht ihr da?
Wir gehen durch die Gegend, wir gehen auf die Berge und wir gehen um den See rum, um Lago Maggiore und so, genau. Doch, also man kann hier schon echt toll Urlaub machen, das muss man schon sagen. Hier ist aber auch wirklich so viel Geld versammelt in diesem Ort. Also es gibt ja so Orte auf der Welt, wo du das Gefühl hast, da sammelt sich so ganz viel Geld an.
Ja, Monaco. Monte Carlo. Genau,
Frankreich, Monte Carlo, New York, und so ein
Dubai.
Ort.
Das ist
ja auch so ein bisschen. Dubai wahrscheinlich auch, ja. Genau, und man kriegt das ja schon auch mit, ne? So an den Autos, die hier rumfahren. Das ist in der Schweiz ja grundsätzlich so ein Phänomen, dass sobald du auf der Schweizer Autobahn bist, dass da sich Autos überholen, die du sonst nur irgendwie so hinter einer Glasscheibe kennst, siehst.
Nur ja, von Grip.
Von Grip? Ach so, ja.
Grip, das Motormagazin. Came off a man.
Ja. Genau, nee, ist echt schön hier und man kann hier wunderschön auf die Berge klettern und runtergucken. Und jetzt gerade waren wir am See rum, also beziehungsweise am See, am Lago, wie wir Tessiner sagen,
am Lago. Am Lago.
Und und ich habe tatsächlich, wir waren jetzt vorgestern in einem Nachbarort, der ja schon in Italien liegt. Das ist ja hier direkt Sichtweite nach Italien rüber. Und da waren wir in einem Ort und meine limonautische, mein Bauchgefühl hat mich direkt in einen wunderschönen kleinen Laden geführt, in einer wunderschönen kleinen alten Gasse. Und da gab es tolle Limonaden, aber da sprechen wir vielleicht einfach später nochmal drüber, weil ich habe dir natürlich, also steht auf meiner Einkaufsliste, muss ich dir unbedingt welche mitbringen. So richtig schön, wie man sich das vorstellt, in so einer gravierten kleinen Glasflasche. Ganz tolle Limonade. Und genau, wir haben ja, eine habe ich dir, glaube ich, schon mal zumindest online geschickt, ein Foto geschickt. Ne? Ja. Unglaublich lecker. Also da gibt es, ich glaube, 5 Sorten von, ich muss mir da nochmal näher angucken, was es sich da eigentlich handelt, ein Zaubertrank.
Ja, du hast mir noch eine Anekdote dazu mir erzählt, nämlich mit den Flaschen. Wir hatten ja nach der Tessiner-Folge, wir haben ja sauber die Flaschen, das sind ja so Bügelverschlussflaschen meine, meistens, aber andere als wir haben, die haben wir ja irgendwie schön sauber hier gesammelt und in die Kästen getan und dann irgendwann habe ich dir den Kasten gegeben, weil irgendwann würdest du wieder ins Tessin fahren und dann hast du aber eine Anekdote erzählt.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Schweizer offenbar den Pfand abgeschafft haben. Zuerst haben wir es gemerkt, als wir zum großen Coop, hier gibt es ja einen Coop, da sind wir hin und wollten die Flaschen abgeben und da ist, wo früher die Pfandabgabe war, saßen so 2 Männer rum und haben sofort abgewunken, als wir mit unseren Flaschen da angeklimpert kamen und meinten, nee, das gibt's hier nicht mehr, die müsst ihr da hinten hinbringen. Und da sind wir da hingegangen, wo die hingezeigt haben und da war eindeutig ein Glascontainer. Da haben wir schon geahnt, dass sich irgendwas geändert hat. Und tatsächlich ist das so, die haben den Pfand abgeschafft. Also auch hier Dosen und so haben wir jetzt heute Vormittag zum Müll gebracht, weil es es einfach nicht mehr gibt. Also das heißt, die Schweizer sind alle so brav, dass die so streng ihren Müll trennen, dass das Pfand einfach nicht mehr nötig ist.
Ja gut, das ist ja auch eine sehr gutwillige Interpretation. Aber so eine Bügelverschlussflasche, die besteht doch aus, aus Glas, aus Metall, aus ein bisschen Keramik und aus Gummi. Die musst du doch zu 4 verschiedenen Containern bringen.
Ja, also die Tessiner Limos, da haben wir tatsächlich viele von weggekriegt beim Romerio. Also wir sind nach Locarno rüber. Und da ist ja, habe ich ja damals auch erzählt, so ein ganz kleiner, schöner Laden, habe ich auch Fotos dir geschickt, wo so diese Romerio kleinen LKW davor stehen, so Mini-LKW. Und da sind wir nochmal hin und der hat sich schon gefreut. Also der hat seine eigene genommen, aber dann auch mit Kusshand die anderen Bügelverschlussflaschen. Und ich vermute mal, dass er die dann weiterverkauft. Also, dass er dann, die erkennen sich alle untereinander. Genau, ja, nee, die konnten, hast recht. Also die Bügelverschlussflaschen konnten wir da alle loskriegen.
aber der so. Romerio ist also der Getränke-Hoffmann der Schweiz. Der nimmt die alle.
Ja, nee, das ist ja kein, das ist ja nur dieser, das ist ja der Abfüller, der Hersteller, der Original Romero. Damals haben wir ja mit dem Junior gesprochen und diesmal war tatsächlich der Senior da. Und der, total knuffig auch echt, der hat sich total gefreut. Ich weiß nicht wirklich, ob er sich erinnern konnte. Ich habe nur kurz so versucht zu erklären, dass wir letztens da waren, um ein Interview mit seinem Sohn zu machen. Der nickte dann so.
Die Flaschen als, sind wieder da.
Ja. Also, er wirkte so, als wenn er es checken würde, was ich da meine, aber ich glaube, er hat nicht wirklich das mit dem Podcast in Zusammenhang gebracht. Aber genau, da haben wir wieder die Flasche zurückgebracht.
Ja, okay. Ich habe, genau, bevor wir können schon mal Sachen sagen, wo wir heute hinwollen hier mit der Sendung, bevor ich da noch eine kleine Sache erzähle.
Ja.
Ja, wo wollen wir hin heute? Es gibt was Neues von einem alten Bekannten, von unserem Hauptbekannten, könnte man fast sagen. Oder so,
unserem
ältesten Ersten, genau, Bekannter der ersten Stunde. Es gibt nämlich Neues von Vostok.
Yes.
Und was gibt's Neues?
Also, ja, wir müssen
das hier vorgreifen jetzt, aber wir können ja schon mal grob sagen, was so kommt.
Ja, erzähl ruhig. Also ein Getränk, das es erstmal nur für den russischen Markt gibt. Ich war total happy, dass wir das schon mal von ihm gekriegt haben.
Sehr cool.
Und, und das andere, das startete jetzt mittlerweile auch in Deutschland.
Blaubeere Salbei war das, ne?
Ja. Ja, und das Wort Energy Drink dürfen wir, glaube ich, nicht sagen. Ne? Dieses Vostok Wach.
Vostok Wach.
Kommt ja für Anfänger kommt das ja wie so ein Energy-Drink daher. Aber ich glaube, da ist die Russ ja so ein bisschen empfindlich. Ne? Deswegen sagen wir einfach nur Wachgetränk.
Ja, genau. Also genau, es gibt neue Getränke und es gibt auch einiges zu erzählen noch von Vostok. Und wir haben ein relativ langes und wieder sehr interessantes Interview mit Joris gehabt. Deutlich über anderthalb Stunden. Ich glaube, so knapp an die zwei. Und war super. Also wir haben viel gelernt und viel erzählt und da war sehr schön und es werden ja, genau, kommt jetzt hier gleich. Genau, von mir noch eine kurze Sache vorher. Ich war das erste Mal seit März 2020, habe ich mich so regelrecht mit Freunden im Garten getroffen zum Grillen. Also wie man es ganz früher gemacht hat, vor dem Krieg. So.
So auf alten Fotos und so, ne?
Genau, ja. Okay, vergib dir Schwarz-Weiß-Fotos. genau, mit meiner alten Crew. Ah, das wäre vielleicht, das kann ich bei Zeit auch mal erzählen. Also ich habe tatsächlich mal bei der, ja, ich war mal ein Viertel bis halbes Jahr, war ich mal tatsächlich ein Darsteller in einer offiziellen Paramount Star Trek Produktion, aber das würde jetzt so weit führen, aber das ist schon sehr lange her, über 20 Jahre. Und da war
du hast deine Uniform noch, ne?
Ich habe, nee, die haben wir alle zurückgegeben am Ende.
Ach, natürlich.
Das war ja, er wurde gesagt, ja, die müssen, das sind ja hier richtige, echte Uniformen, die müssen ja alle wieder zurück, die können ja nicht im Urlaub. Ah, habt ihr die alle abgegeben am letzten Tag und alle, ja, so ein bisschen wie bei Life with Brian, so. Ja, alles Männer, ja. ja, genau, da hätte ich auch noch eine Uniform. Und ja, wir haben da sehr lange zusammen Dienst auf der Brücke der Enterprise abgeleistet und das hat uns sehr zusammengeschweißt und so tatsächlich mit diesen Leuten treffe ich mich bis heute noch, so ein, zweimal im Jahr.
Und John Delancey war auch dabei, Q?
Ja, jetzt neulich im Garten nicht so, aber...
Schade.
Damals waren auch viele von den Stars dabei, genau. Und John Delancey und Nichelle Nichols, Marina Sirtis. Ach, da kamen so einige. Gibt es auch sehr schöne, viele Fotos und so. Aber das ist eine Geschichte, glaube ich, für einen ganz anderen Podcast mal.
Ja.
Und ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, also es gab einen Anlass und wir haben uns mal wieder im Garten getroffen. In Düsseldorf sind die Inzidenzen mittlerweile unter 5 und da haben wir gesagt, komm, wenn wir vorher einen Test machen, geht das alles. Und da haben wir alle tatsächlich, haben wir irgendwie einen Test gemacht und dann haben wir uns, da haben wir uns getroffen. Ich bin ja mittlerweile zweimal geimpft und so, alles gut. So, und ich war natürlich, habe dann gesagt, okay, hier macht ihr schön Kräuterbutter und lecker Brötchen und alles. Der Hamid hatte sehr gute Pizzabrötchen. Ich kümmere mich mal um die Limonade. Und da war erst mal so ein bisschen, ja, okay, na gut, dann meinetwegen Limonade. So, und dann habe ich natürlich das Beste da aufgefahren, was die Keller und Kälterei hierher gibt. Da war halt tatsächlich, ja, was passiert. Ja, Vostok hatte ich leider nicht. Das ist ein bisschen schade, weil die ist ja immer, ist ja tatsächlich noch zu schwer zu kriegen. What? Aber ich hatte einige Sorten von Hermann dabei.
So gar nicht? Also Vostok gar nicht oder nur die Sorten nicht gefunden, die du haben wolltest?
Nee, ich habe das genommen. Ich habe ja noch sehr viel in der Garage, wie du weißt. Und davon habe ich einiges mitgenommen. Ja. Also es waren jetzt im Wesentlichen natürlich die Filanka Cola, hier noch ein bisschen Premium-Cola. Mm. Und von Hermann hatte ich Cola Limette und natürlich die Erdbeer-Rhabarber. Ja, die
so
fantastische. Und cool. Das gab ein großes Hallo auf der an dem Tag. Also die Leute waren tatsächlich sehr, sehr, sehr interessiert erstmal. Was ich jetzt so gar nicht erwartet hatte, vielleicht wollten sie nur nett sein, aber die waren wirklich sehr interessiert ja an den Limonaden und haben die wirklich richtig, richtig verkostet und waren auch sehr, sehr beeindruckt und haben auch sofort gesagt, ja, ist klar, jetzt ist vorbei mit Fanta und Sprite, ich will jetzt hier sowas im Keller haben.
So.
Und da ist halt schon auch was dran. Also auch wenn man sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt wie wir, merkt man die Unterschiede.
Ja.
Vielleicht auch nur, wenn man darauf achtet, so, aber da war gerade, ja, also hier dieses Erdbeer-Rhabarber, das war für viele eine ganz neue Welt und dann auch hier die Limette-Melone. Ganz, ganz groß. Und ja, das ist eigentlich ganz gut. Dann habe ich nämlich fürs nächste Mal, komme ich dann mal mit den Vostok-Sorten. Da gibt es auch mal wieder richtig.
Und auch die Biertrinker konntest du damit abholen. Es gibt ja, wenn du sagst, du lädst zum Grillen ein, dann ist ja immer für viele gleich getriggert, irgendwie gleich das Bier. Ging das? Oder gab's da Rängeleien
dabei, Getränkestand? Für viele ist Grill ja nur der Vorwand für Bier. Nee, lustigerweise wurde an dem Abend extrem wenig Bier getrunken.
Also kein Wunder.
Es gab wohl auch ein bisschen
Bier. Ach so, es gab Bier.
Okay. Es hätte Bier gegeben. Irgendwie
Limo-Bier.
Die Frauen haben dann irgendwann... Nee, ja, auch noch ein Thema für sich. Irgendwie, ja, die Frauen haben dann irgendwann angefangen mit so glaube ich, so Wein und Sekt und Hugo und so Sachen, wo ich ja nicht viel mit anfangen kann, aber...
Man ist ja auch in Düsseldorf, ne?
Nee, wir waren in Krefeld.
Ach so.
Ja, okay. Das ist was ganz anderes.
Ja, in Krefeld, ich dachte ja, so, dann. Wenn man da so grillt, da gibt es ja kein Bier. Ne? Da gibt es ja Hugo und
Aperol. Genau, sowas war dann da auf dem Tisch. Aber ich kenne mich da ja nicht so aus. Also ich habe da wenig. Aber am Ende war fast alles weg. Ich hatte irgendwie, wir waren nicht so viele Leute und ich hatte aber schon irgendwie einen ganzen Kasten und noch ein paar extra Flaschen dabei. Das war alles weg. Und beim nächsten Mal gehe ich nochmal extra schön einkaufen und dann gibt es mal ordentlich Wurst. Ja, genau so. Und dann, jetzt kommt ja der zweite Teil der Geschichte, dann haben die alle gesagt, so alles klar, wo kriege ich das Zeug? So, ich hätte das jetzt hier gerne auch. Mhm. Ja, so und dann hatte ich ja in einer der letzten Sendungen großartig erzählt, ja, Hermann kann man jetzt im Internet bestellen. Mhm. Und dann wollte ich halt einfach den Leuten hier den Link zum Shop schicken.
Ja.
Und dann habe ich halt nochmal genauer geguckt und dann habe ich keinen Shop gefunden. So, ich habe doch das eindeutig, hier habe ich das doch gelesen. Und dann war ich wieder auf der Facebook-Seite von Hermann in diesem Internet. Da haben die so eine Seite bei Facebook. Und da stand das dann nochmal so. Jetzt hier alles klar, kann man bestellen und so. Und wenn ihr was haben möchtet, schreibt uns bitte eine E-Mail an info@hermann, hast du nicht gesehen. So, und dann dachte
ich, Facebook halt, ne?
Ja. Genau.
Ja, hast du nochmal extra in der Telegram-Gruppe nachgelesen, ob das doch stimmt?
Ja, genau.
Ken Jebsen.
Richtig. und dann habe ich gesagt, ja, so, das ist ja nicht gut. Also, das ist ja, also so toll die Limonade da ist, so schwer tut sich Hermann, finde ich, so ein bisschen mit dem Verkaufen. Aber das, naja, dann habe ich darauf, dann habe ich tatsächlich das gefunden, wo da stand, so, sie könnten schreiben und da habe ich nochmal geantwortet und so, ja, habe ich auch von diesem Nachmittag erzählt, ich habe mal mit Leuten geredet und würden das gerne bestellen und jetzt hier mit E-Mail und so, das ist aber alles nicht so dolle. Und relativ schnell hat mir dann der Norbert Rabe direkt geantwortet, ja, hier, lass uns nochmal telefonieren, wie war denn deine Nummer? Und dann habe ich meine Nummer gemailt. Mhm. Und dann hat er mich angerufen und dann haben wir, eine halbe, dreiviertel Stunde geschwatzt. Das wäre auch, auch schon wieder schön hier für den Podcast gewesen. Und da hat er so ein bisschen erzählt, sie sind gerade wieder verschiedene Dinge am Umbauen sozusagen und unter anderem ist tatsächlich auch ein richtiger Webshop so ein bisschen geplant zumindest. Also der Norbert hat einen Bekannten, der hat einen Shop, wo er Dinge verschickt, so, ja, er sagte was von Grillkohle, glaube ich. Also da kann man halt Dinge einfach im Netz bestellen. Und da würde er gerne sozusagen mit unterschlüpfen. Und das halte ich dann auch für eine sehr gute Idee. Also wenn du schon jemanden hast, der die Infrastruktur hat, dass er verschicken kann und einen Shop im Netz und so, dann ist es, glaube ich, einfach sinnvoll, da neue Produkte aufzunehmen. Mhm. Und genau, also ich hatte ihm dann explizit dann vorgeschlagen, hier, mach doch mal einen Webshop hier. Ich glaube, wir duzen es auch mittlerweile, ja. Ab jetzt duzen wir uns. Und war echt wieder ein super Gespräch. Und der Norbert ist auch echt ist ein sehr cooler Gesprächspartner. Also das wird sicherlich, also ich hoffe, es kommt dann auch dazu, dass wir mal interviewen oder vielleicht sogar hinfahren. Das hast du ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen angeregt. Mhm. Da ich glaube, das ist durchaus möglich, wenn Corona vorbei ist.
Ja, der hat mich auch schon immer mal eingeladen.
Ja. Genau, also so die Belegschaft von Hermann ist im Moment noch, die sind, glaube ich, relativ jung und da ist zur Verimpfung noch nicht so weit fortgeschritten. Aber er erzählt auch noch mehr interessante Sachen. Also sie ändern gerade das Flaschenlayout, die Etiketten werden anders, die Kronkorken werden anders und ja, das Wort Brause wird so ein bisschen kleiner gemacht, weil sie das Gefühl haben, ja, okay, Brause ist jetzt vielleicht, ist ja immer so nicht, vielleicht nicht ganz so wertig wie Limonade. Wir wollen den Namen nicht ändern, aber sie drucken es einfach auf dem Etikett kleiner, weil es jetzt halt auch, es ist schon der Name, aber sie wollen, dass Brause so ein bisschen zurückgeht, was ja auch stimmt. Also du kannst ja diese Erdbeerrhabarber kannst du ja nicht mit anderen vergleichen. Geht ja nicht. Die heißt immer noch genauso, nur das Brause wird kleiner gedruckt.
Ach so, okay.
Genau, wobei die Erdbeerrhabarber ist ja eigentlich eine Schorle. Genau. Also da plant er einiges und tatsächlich haben sie bei der Limette Melone die Rezeptur geändert jetzt. Und sie meinen, es schmeckt jetzt noch besser, also schmeckt noch frischer, noch leckerer, was ich mir kaum vorstellen kann, aber da gab es wohl so ein bisschen Probleme mit dem Zulieferer des Melonengeschmacks und sie haben da jetzt tatsächlich richtig getüftelt und haben jetzt einen Schuss Orange mit drin und meinen, das ist super, also schmeckt immer noch sehr, sehr melonig, also schmeckt noch total melonig und sie wundern sich, wie man so den Melonengeschmack hinbekommt. Und das hat so hinten im Abgang hat das noch dann so ein leicht orangige, bitter ist jetzt zu viel gesagt, aber noch so eine leichte Orangennote irgendwie. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr neugierig.
Nicht schlecht. Und das Layout, das ist doch die, wenn ich das richtig erinnere, die mit der Rakete, oder?
Die Rakete bleibt auch und auf der Rakete sitzt jemand drauf. So, vielleicht der kleine Hermann oder so. Also er meinte, es erinnert so ein bisschen an Baron von Münchhausen dann, ne?
Weil die Rakete ist ja cool. Also ich finde, die sieht super aus.
Ja. Ja, ich finde die bisherigen Etiketten finde ich auch super, aber
Das ist lustig, ja.
Ja, also noch mal kurz, also die Kronkorken werden einheitlich. Mhm. Die sind ja im Moment alle verschieden. Das führt jetzt aber dazu, dass du von oben nicht mehr erkennen kannst, was das für eine Sorte ist. Und darum müssen sie jetzt auch so ein Halsetikett machen, damit man gleich erkennt, was es für eine Sorte ist. Ich bin da sehr neugierig und freue mich auf alles und das wird wieder super.
Cool. So. Ja. Ja, ich habe ja vor langer, langer Zeit, als wir den Podcast mal gestartet hatten, glaube ich, ziemlich am Anfang auch mal den Norbert Rabe irgendwie angerufen. Ich glaube, da, weil du auch gesagt hattest, wir müssen den mal anpingen, ob der mit uns mal ein Interview macht. Und dann habe ich mich, ist was ein bisschen so ähnlich, wie du erzählst, lange mit ihm am Telefon unterhalten. Also ich war da gerade in der Mittagspause, hatte ihm mein Handy und dann hat er auch mindestens eine halbe Stunde mit mir geredet. Und ich fand das alles so spannend. Und als ich dann sagte, pass mal auf, das ist jetzt alles verpufft hier durchs Handy, wir müssen das alles nochmal im Interview machen. Da war er dann relativ schnell dann weg auch und meinte, also irgendwie war das echt schwer, ihn dazu zu kriegen, auch mal mit uns im Podcast zu sprechen. Dabei kann er echt super reden und echt spannende Sachen erzählen. Also von daher würde mich total freuen, wenn wir den mal kriegen könnten, zu dritt.
Mhm. Also da haben wir ja schon öfter, also dass bei den Leuten irgendwie vielleicht so eine Art Fehlannahme ist, dass ein Podcast, im Grunde ist das ja dasselbe wie zu dritt telefonieren.
Ja, genau.
Da ist ja nicht sehr viel anders, aber ja, vielleicht haben sie irgendwie Journalisten schon irgendwie da gehabt, die mal von der Zeitung waren und da irgendwie einen riesen Wirbel gemacht haben oder so, dass vielleicht die Erfahrungen da auch nicht die besten sind. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Ja. Aber das würden wir dann, ja, also vielleicht, da hätte ich auch Bock hinzufahren. Hamm ist ja auch nicht so weit. Und,
ja, müssen wir echt machen.
Also genau, ich denke, da freue ich mich schon sehr drauf.
Und Und beim Grillen hast du da irgendwie gemerkt, dass die Leute eine besondere Marke oder eine bestimmte Sorte besonders gerne trinken? Hast du da was mitgekriegt? Ging irgendwas besonders schnell weg?
Nee, das ging eigentlich gleichmäßig weg. Bei den verschiedenen Kohlläden, die ich dabei hatte, gingen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also da hatte jede von den dreien hatte so ihr Lieblingspublikum. Die einen sagten, ja, das ist super und so. Ja. Die Filanka war tatsächlich irgendwie, einem war sie zu süß. Boah, wie kann das kommen? Aber vielleicht war sie auch noch nicht ordentlich gekühlt. Aber nee, das ging so durch die Reihe weg. Also waren ja auch nur super Dinger dabei. Ja. Und genau, da. Das war so erstaunliches Erlebnis, also auch schön. Vielleicht ist es eingebildet, aber vielleicht ist das Interesse an Limonade einfach etwas gewachsen mittlerweile.
Vielleicht. So. Durch uns wahrscheinlich.
Ja, ja, mit dem Podcast, die kannten sie jetzt noch nicht so richtig. Ja, ich habe gehört, so gesagt, sie sollen mal gerne reinhören.
Ich habe noch eine Neuigkeit, eine kurze nur, das mit Bionade Holunder. Ne? Du erinnerst dich oder der ein oder andere Hörer erinnert sich, dass ich da verzweifelt versucht habe, den QR-Code, den tollen Blockchain-QR-Code zu knacken und zu aktivieren.
Du willst ihn da nicht knacken, du willst da nur einfach das angebotene Feature nutzen.
Es fühlte sich so an. Und ich weiß nicht, ob ich schon erzählt hatte, aber ich bin da irgendwann auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich ja nicht immer nur einfach die Flaschen kaufen muss, um sie dann zu Hause zu testen, also die Nummer, die da oben drauf gedruckt ist. Und ich kann ja auch einfach, fiel mir irgendwann mal auf, in den Supermarkt gehen und mir die Nummer merken oder abfotografieren und dann zu Hause einfach die Nummer probieren. Ha.
Kannst du dein eigener Mittelkontrolleur werden.
Ja, und erstaunlicherweise waren dann erstmal zwei Nummern, die gingen dann auch weiterhin nicht. Also ich war ja weiter in Kontakt und so, die haben mir immer gesagt, doch jetzt müsste das eigentlich gehen mit den beiden Nummern, die du uns mal geschickt hattest. Mit den beiden Nummern, die ich den Leuten von Bionade mal geschickt hatte, da ging es dann auch tatsächlich. Aber mit den neueren Nummern ging es dann erstmal wieder nicht. Dann bin ich natürlich dran geblieben und habe dann irgendwann immer mehr probiert. Also ich glaube, ja, weiß nicht, zwei oder drei habe ich noch mal probiert und da irgendwann ging es tatsächlich. Also das als Neuigkeit, die Blockchain läuft und läuft alles ganz rund.
Die Blockchain läuft, genau.
Die Telefonlawine läuft. Und also die Infos, die Menge der Infos, das hält sich schon in Grenzen, aber man kann dann irgendwie sehen, wer diesen Holunder gepflückt hat und wo abgefüllt ist und so, aber es ist jetzt nicht jetzt unbedingt so, dass man jetzt genau sehen kann, wo der Holunder ist, von welcher Wiese der kommt, da, wie den man jetzt gerade da trinkt, das dann doch nicht, aber so grob. Also man kann zumindest sehen, aus welcher Region in Deutschland der kommt und ja,
Wir haben ja demnächst auch eine Bionade-Sendung vor, ne? Also die haben ja 10 Sorten mittlerweile, das lohnt sich mal, sich da durchzutrinken. Da könntest du ja mal einen Screenshot machen, dann bringen wir den mit, dann, wenn es soweit ist, zeigen wir den mal.
Ja, wir machen es mal live dann.
Dass du mal die Blockchain fotografierst. So.
Wir machen das mal live in der Sendung. Wir geben dann mal da und die Nummer ein und dann so. Aber es stimmt schon, wie habe ich ja mal gesagt, die Geschichte von Bionade ist eine spannende Geschichte. Also so auf dem Limonadenmarkt, oft weitergegeben, oft verkauft der Laden und ja.
Okay, ja, da bin ich dann noch sehr, sehr gespannt. Anscheinend bin ich auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Na gut. Ja, aber nun zu Vostok. Also sollen wir noch vielleicht ganz kurz sagen, für Hörer, die jetzt vielleicht den Podcast nicht von der ersten Folge anhören, dass wir in der ersten Folge Vostok hatten. Und und seitdem die Marke und insbesondere auch der Chef und Macher, der Joris van Velzen, begleitet.
Ja.
Und kommentiert auch sehr häufig, wenn wir Quatsch reden. lobt uns auch, wenn wir gute Sachen reden.
Und hat schon viele Tipps gegeben zu interessanten Limos und diese Riesenläden in Amerika, hat er mir mal so einen ganzen Stapel Links geschickt. Da hätte ich ja echt total Bock, mal irgendwann mal wieder in Amerika Urlaub zu machen und die dann abzuklappern. Und solche Sachen schickt er uns gerne mal. Echt sehr cool.
Genau, sehr, sehr toll. Und für mich war das auch das erste Mal, dass ich tatsächlich mit Joris gesprochen habe. Also es ging ja sonst immer über dich. Und du hattest ihn ja persönlich auch damals auf der Biofach kennengelernt.
Ja.
Und für mich war es das erste Mal. Ich war auch ein bisschen nervös. Also fast so, als ob man irgendwie da jetzt eher geil wäre. Wir machen jetzt ein Interview mit Moritz Bleibtreu. So.
Ja. Ja, nee, war sehr cool. War ein cooles Gespräch und ja, wie immer sehr informativ.
Sollen wir da jetzt mal reinhören?
Yes.
Dann hören wir da jetzt mal rein. Viel Spaß.
Ja, genau. Wir haben heute endlich mal wieder, in Klammern, den Joris im Interview, den Joris van Velzen. Wer unseren Podcast ja häufiger hört, dem wird dieser Name schon öfter begegnet sein. Unser Held.
Ja.
Voll cool, Joris, dass du Zeit hast. Und genau, wir haben, also ich habe ein paar Fragen, aber ich finde ja immer am spannendsten, wenn du einfach mal so erzählst von dir aus. Das ist ja eigentlich immer spannend. Von daher hoffe ich einfach mal, dass du so ein paar Infos für uns hast. Und wir haben ja auch einen bestimmten Grund, warum wir dich nochmal gefragt haben, ob du dir nochmal Zeit nehmen kannst für uns.
Zwei Gründe.
Und das, zwei Gründe, genau. Und genau, da musst du gleich mal was zu erzählen. Ja, Joris, sag mal, wie geht's dir denn erstmal? Soweit ich weiß, kommst du, glaube ich, bist du gestern aus Moskau wiedergekommen? Oder?
Vorgestern sogar. Mhm. Ich befinde mich in der Quarantäne. Ich glaube, ich darf in zwei Tagen wieder auf die Straße, wenn ich in der Zwischenzeit einen Corona-Test machen lasse. Ansonsten komme ich mit der Quarantäne klar. Ich war tatsächlich 3 Wochen in Moskau. Unter anderem für das geheimnisvolle Limonade-Geschäft im Osten. Und das war super. Ich habe 20 Jahre in Moskau gewohnt. Also von daher kenne ich die Stadt wie keine andere. Ist ja meine eigentliche Heimat fast. Mhm. Und es war gut, mal wieder da zu sein. Nach 1,5 Jahre Einreisesperre durfte ich erstmalig wieder. Und ja, Berlin ist auch schön, aber Moskau ist geil.
Wieso Einreisesperre?
Das, ja.
Naja, die Russen haben ja zu Anfang der Pandemie sofort die Grenzen erstmal zugemacht. Also es war schwierig, ein Visum zu bekommen, überhaupt einzureisen. Man durfte nur einreisen nach einer gewissen Zeit als hochqualifizierter Spezialist. Das bedeutet so viel, als dass die Sicherheitsdienste extra die Personen, die auf eine Liste setzen sollen, die einreisen dürfen. Und es sind in der Regel nur hochqualifizierte Ingenieure, die ein Atomkraftwerk reparieren können und ohne welche das Land explodieren würde. Also ein einfacher Werbefotograf wie ich oder eben Limonadehersteller steht nicht auf dieser Liste von besonders wichtigen Ausländern, die unbedingt rein müssen. Von daher, die Auflagen wurden erst im Mai ein bisschen gelockert und ich habe die Gelegenheit sofort benutzt, dann einzureisen.
Ich hatte mir jetzt kurz Sorgen gemacht. Also es war eine medizinische Einreisesperre und keine politische sozusagen.
Das spielt bestimmt auch gewissermaßen mit. Es wird gemutmaßt, dass es diplomatisch zwischen Russland und Deutschland so gewisse Sanktionen, ja. Genau, mit ach, wenn ihr uns das dann dann zeigen wir es euch, dann machen wir das. Gerade zum Beispiel hat Russland viel Stress mit der Türkei. Russen dürfen jetzt plötzlich nicht mehr in die Türkei reisen und viele mussten ihre Urlaube canceln, weil sie plötzlich nicht mehr fliegen durften, weil Putin und Erdogan mal wieder irgendwie Zoff miteinander hatten. Also es ist immer was los und der normale Mensch leidet dann drunter. Ne? Es wird gemutmaßt, dass das der Stress zwischen Russland mit der Situation Alexei Nawalny zu tun haben könnte.
Da dachte ich auch dran gerade, ja.
Aber es sind alles nur Mutmaßungen.
Ja, aber sie machen sich ja jetzt neue Freunde anscheinend in Belarus oder ich weiß nicht.
Genau. Alle anderen. Ich bin auch übrigens über Belarus geflogen. Fast sämtliche Fluggesellschaften fliegen jetzt mit einem großen Bogen um Belarus herum. Außer natürlich Aeroflot, die fliegen ja immer noch drüber, aber anscheinend war niemand an Bord, der in Belarus besonders heiß begehrt war, weil keine gezwungenen Zwischenlandungen stattfanden.
Und was hast du, also du hast gerade so ein bisschen angedeutet, ich habe ja nach und nach erst gemerkt, dass du ja auch eigentlich Profifotograf bist und davon auch irgendwie lebst. Aber du sagtest jetzt gerade schon, du wärst in Moskau auch gewesen für die Limonautik, um deine neuen Projekte da wahrscheinlich irgendwie anzustoßen mit und so. Was hast du, also
Genau. Nicht nur das, also Russland ist das mit Abstand am Wostok trinkendste Land der Welt. Das heißt, ironischerweise ist die Brause zwar eine deutsche und sie ist made in Germany, aber die Russen trinken mehr davon. Ja. Und das allein ist natürlich ein Grund, um sich da über diesen Markt mal ab und zu kümmern und Kunden zu besuchen und Neukunden zu akquirieren. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, der nicht ganz unspannend ist. Die Operation, die Geheimoperation lautet Wostok, Wostok. Wenn ich es euch erzähle, ist ja nicht mehr so ganz geheim. Also vielleicht muss ich euch nachher umbringen. Aber die Wostok bedeutet ja der Osten auf Russisch. Es ist auch der Name des Raumfahrtprogramms der UdSSR. Aber in erster Linie bedeutet das Wort nichts als der Osten, deswegen auch also Vladivostok, die ist ja ganz im Osten. So, und die Geheimoperation Vostok, also der Osten der Osten, wäre die der Ostzweig der, der Westvostok. Und zwar wollte zukünftig das Zeug in Russland herstellen. Zwar nicht alles, also nicht das, was hier verkauft wird, sondern das, was wir jetzt jeden Monat oder manchmal auch zweimal im Monat mit LKWs durch Europa schleppen. Es wird langsam bescheuert, sodass es eigentlich an die Zeit gekommen ist, jetzt einen lokalen Abführpartner zu suchen. Und das ist das Projekt, das natürlich jetzt viel Aufmerksamkeit verlangt, weil wir die Produktion teilweise nach Russland verlagern und von da aus die baltischen Länder, Litauen, Lettland, Estland, aber auch Usbekistan in Zentralasien und andere Länder versorgen würden. Und das ist eine spannende Geschichte.
Und das, das Label ist ja jetzt wahrscheinlich dann ein deutsches Label, ne? Oder haben die dann da kyrillische Schrift und so? Also hast du dann ein russisches Label für den russischen Markt?
Wir haben einige internationale Label, die man hier in Deutschland so dementsprechend nicht sieht, weil die nur für den Export sind und da in einigen Versionen für verschiedene Länder und die Version für Russland hat tatsächlich neben Russisch auch noch Finnisch, Schwedisch und Englisch drauf. Und mit dieser Flasche können wir also mehrere Märkte, nämlich Schweden, Finnland und Russland und noch ein paar andere kleinere Länder bedienen. Also tatsächlich gibt es Vostok auch mit Kyrillisch.
Ah ja, okay. Mhm.
Wobei der Markenname nach wie vor in Latein gespielt ist, buchstabiert ist, ne? Sprich Vostok mit W-O-S-T-O-K und eben nicht auf Russisch. Weil sonst würden wir ja genauso wie übrigens Coca-Cola in Russland ja auch mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird, auch wenn es zwischendurch mal auf Russisch war, als die Russen ein Gesetz einführten, wo es heißt, nichts da mit diesen Westnamen, ihr sollt alles schön kyrillisch schreiben, aber die haben das irgendwann sein lassen und jetzt ist Coca-Cola doch in der Regel wieder einfach auf Lateinisch.
Ah, okay. Ja, dann erzähl doch mal das ganz Neue. Du hast es uns mal so ein bisschen schon mal durchsickern lassen, was da ansteht. War das eigentlich auch ein Grund, warum du da warst? Vielleicht erzählst du da was zu.
Das ganz Neue, du meinst jetzt wohl das Getränk, das ihr beide auf dem Tisch vor euch habt, ne? In der Glasflasche. Mhm.
In der Glasflasche, genau.
In der Glasflasche, genau. Das ist ein Getränk, das wir eigens für den russischen Kollegen neu entwickelt haben. Und das ist eine Limo, die ganz nach der Vostok Formel Frucht und etwas Komisches ne, oder normal und Oha, egal wie man jetzt die Formel nennt, haben wir ein Heidelbeere-Salbei-Getränk gemacht und ihr habt vor euch auf dem Tisch ein Getränk, das also in Deutschland erstmal überhaupt nicht erhältlich ist und möglich auch nie erhältlich sein wird. Das wollen wir mal sehen. Mhm. Das ist die Erstabfüllung, die hat einige Macken übrigens. Es schmeckt prima, aber die Erstabfüllung ist in einigen Aspekten ein bisschen schief gelaufen.
Wir deswegen,
Ich trinke das auch, es ist auch makellos und unbedenklich gesundheitlich, aber es sind ein paar Sachen schiefgelaufen, darüber kommen wir dann gleich zu sprechen, wenn wir es probieren. Getränk wurde deswegen entwickelt, weil die Russen, oder ich fange diesen Satz mal neu an, es ist so, dass wir mit den 7 Geschmacksrichtungen, die wir jetzt in Deutschland haben, nicht überall Freunde machen. Ne, wir haben ja so komische Sachen wie Beeren mit Rosmarin oder Estragon mit Ingwer oder Pflaume mit Kardamom.
Ja.
Mhm. Und wir wissen, dass in bestimmte Länder bestimmte Geschmacksrichtungen einfach so partout nicht gehen. Zum Beispiel in China braucht man mit Rosmarin gar nicht. ankommen. Das schmeckt medizinisch und komisch und egal, wie lange man sagt, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, das kann man lassen, man braucht das gar nicht erst exportieren.
Gut, dass du das sagst, ja.
Und wir haben ja noch so ein Getränk, Dattel-Granatapfel. Da steckt unter anderem Fenchel und Anis drin und das geht zum Beispiel partout nicht in Schwaben. Das heißt, das verkaufen wir nicht an Schwaben, weil das immer ein traumatisierendes Erlebnis ist. Die sagen dann, Igitt, wie kann man das trinken? Und das liegt einfach daran, dass die Schwaben kein Anis trinken können. Also schlag mich tot, warum, aber ist so. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Grunde, ihr habt ja bestimmt schon mal gehört von der Lakritz-Grenze, die irgendwie so durch Deutschland läuft und nördlich von dieser Grenze können die Deutsche Lakritze und südlich von dieser Grenze können die Deutsche keine Lakritze. Ne, man braucht ja mit Lakritze in Bayern gar nicht ankommen, während man in Schleswig-Holstein damit prima Freunde machen kann.
Ja.
So, und in Schweden, diese Kombination so. Frucht und, genau, oder in Skandinavien oder Holland. Oder Niederlande, ne? Wir wissen das jetzt. So. Und die Kombination Granatapfelsaft und Anis und Fenchel macht das Ganze so ziemlich lakritzig. Und aus dem Grund behaupten die Leute im Süden, das sei das ekelhafteste, was sie je erfunden haben, während die Holländer davon ganz viel trinken. Und so gibt es also regionale Unterschiede, sogar binnen Deutschland.
Aber ja, das ist interessant. Also, weil das ist
ja die Schwaben übrigens können es nicht mal aussprechen. Also ihr müsst mal in Schwabe oder in Notfalls in Bayer das Wort Anis auf ein Stück Papier schreiben und warten, was dann kommt. Ihr werdet euch totlachen.
Okay. Tatsächlich hatten wir ja schon so eine Vermutung, ne, dass es gewisse Geschmacksrichtungen gibt, die in bestimmten Ländern oder anscheinend ist es noch kleinteiliger in Regionen, einfach besser gehen oder gar nicht. Ne? Also wir hätten ja immer festgestellt, in Deutschland gibt es ja immer, als Limonade gibt es ja immer erstmal Orange, Zitrone und vielleicht noch eine Cola und dann so ein Cola-Orange-Mischgetränk. Und wir haben uns immer gefragt, warum das so ist. Aber anscheinend ist es einfach das Beliebteste in Deutschland.
Vielleicht fehlt den Leuten auch die Fantasie. Es gibt trotzdem regionale Unterschiede. Sanddorn zum Beispiel ist ja ganz klar ein Ding aus dem Norden. Die Bayern können mit Sanddorn nicht so viel. Umgekehrt aber gibt es Getränke, die im Süden noch halbwegs an den Mann zu bringen sind und im Norden partout nicht. Die Rivella ist so ein Ding. Rivella läuft hier und da in der Nähe der Schweizer Grenze oder in Österreich oder in München noch halbwegs. Im Norden der Republik ist das ein totaler Flop, beziehungsweise es wurde ja mehrmals probiert mit Werbekampagnen und 18 Eintel und in Supermärkten und man kann es hier und da immer noch kaufen, aber es ist einfach, die Deutschen wollen es einfach nicht trinken, außer im Süden. Und dasselbe gilt für Bittergetränke wie Chinotto oder so italienische Getränke. Das sagt euch was, Chinotto?
Ja.
Ist das mit Alkohol? Oder?
Nee, Chinotto ist eine italienische Limonade, die einen recht bitteren Beigeschmack hat. Das kommt aus einer Art von Bitterorange, die heißt Chinotto. Das ist eine Zitrusfrucht mit einer sehr bitteren Note. Und das ist ähnlich wie Sachen wie auch Campari oder so Sachen. Die haben eine gewisse Bitternote. Die Deutschen kommen im Großen und Ganzen mit Bitter nicht klar. Tatsache, die Niederländer dafür.
Ja, das kann ich von mir. Ja,
oder auch Crodino zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, und hier und da im Süden geht das und im Norden, also ist leider eine Tatsache, Bitter und Deutsche gehen nicht zusammen.
Ist das eigentlich ein Erfahrungswert von dir oder hast du da wirklich so Marktstudien im Auge und kaufst du dir die regelmäßig und studierst die?
Also das sind Erfahrungswerte, die ich später durch Gespräche mit Experten bestätigt wusste oder auch tatsächlich schon mal. Natürlich habe ich mich mit der Frage beschäftigt, warum läuft denn Rivella nicht in Deutschland, wenn die doch Cola ohne Ende haben, die haben noch prima Produkte, sind nicht zu teuer, die machen Werbekampagnen, woran liegt das jetzt? Also da kommt man dann schon ins Grübeln und in Gesprächen mit Lebensmitteltechnologen, anderen Herstellern oder auch Köche lernt man über regionale Unterschiede im Geschmack, die, wie gesagt, sogar innerhalb von Deutschland sehr ausgeprägt sind.
Und nun hast du festgestellt, oder ich meine, also Russland kennst du ja wirklich schon sehr lange, sehr gut, da hast du dir gesagt, da muss jetzt eine Heidelbeere hin.
Genau, beziehungsweise, das ist jetzt kein großes Geheimnis, die Russen haben eine Bärenmacke, Russen schwören bei Bären und glauben heilig an die Heilkräfte von Bären, also alle Bären jetzt, ne? Also Johannisbeere, ja. Cranberries, wie heißen die Dinger auf Deutsch?
Ne? Und, Cranberry, und glaube ich, ja.
Beusenbeere sind das.
Die Beusenbeere.
Ja. Ne? Und alle andere Beeren, also die Russen sind wirklich, stehen auf Beeren, machen viel mit Beeren, kochen mit Beeren, machen Desserts aus Beeren, haben ein nationales Getränk aus Beeren, ein stilles Getränk aus Beeren, das jeder Russe kennt und gerne trinkt und auch manchmal selber macht. Von daher war es naheliegend, dass die Russen besonders positiv reagieren würden auf ein Getränk mit Heidelbeeren, die den besondere Heilkräfte zugeschrieben werden. Und die Kombination mit Salbei hat sich ergeben, ne? Also die erste Komponente stand dann irgendwann fest. Und dann fing es an mit der Suche nach der zweiten Komponente. Und da haben wir ziemlich alles probiert, was man so noch zu der Blaubeere kippen könnte. Und dabei sind die merkwürdigsten Zutaten ausprobiert. Zimt, sogar Olivenextrakt, also es sind wirklich viele Sachen probiert oder auch ne, Grünzeugs. Und dabei haben wir festgestellt, dass verdammt wenig mit der Blaubeere zusammengeht, weil die Blaubeere selber eine relativ feige Frucht ist. Feige im Sinne von nicht sehr ausgeprägt. Sie hat zwar einen Eigengeschmack, aber dieser Eigengeschmack ist ruckzuck überstimmt von egal, was man dazu kippt. Ne? Das heißt, der Geschmack wird sehr schnell dominiert von was immer man sonst noch an Zutaten reinkippt. Irgendwie hat dann der Salbei unseres Erachtens irgendwie ergänzt das den Geschmack, ohne es zu überstimmen. Das heißt, man spürt beide. Das ist immer schon mal gut, wenn man Blaubeere Salbei hat, dass man sowohl Blaubeere als Salbei, das ist nochmal eigentlich schön. Genauso wie man bei unserer Birne Rosmarin sowohl die Birne als den Rosmarin schmeckt. Aber viele Sachen einfach, mal abgesehen davon, ob sie als im Gesamtbild gut schmecken, wir möchten gerne, dass man beide Zutaten noch rausschmeckt und das ist bei Salbei gelungen. Außerdem hat Salbei in Russland auch einen hohen Stellenwert. Russen kennen es, machen daraus Tees und so weiter. Ne? Die Deutschen assoziieren Salbei ja vor allem mit Hustenbonbons.
Ja.
Die Russen aber nicht. Salbei in Russland, die Italiener erst recht nicht, natürlich. Die Italiener kochen ja gerne mit Salbei und Parmesan. Wunderschöne Kombination. Die Russen machen daraus Tees und von daher war das jetzt nicht eine Zutat, bei denen die Russen sofort an Hustenbonbons denken müssten.
So, witzig, ja. Ich hatte
und auf explizite Nachfrage des russischen Importeurs, der meinte, kannst du nicht was mit Beeren machen, haben wir das mal ausprobiert und gedacht, das schmeckt eigentlich ganz prima und jetzt machen wir das, aber erstmal nur für Russland. Was ich ja auch schon andeutete, ihr habt ein Getränk auf dem Tisch, das eine Roséfarbe hat. Und das ist auch genau, was uns jetzt zu schaffen gibt. Das Getränk hätte knallrot sein müssen und war es auch. Da ist also bei der Produktion gewaltig was schiefgelaufen und die Recherche läuft noch. Also, was so schiefgelaufen ist, dass die Farbe deutlich blässer geworden ist als kurz nach der Ausmischung. Ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wie eine Limonade hergestellt wird. Es kommen Konzentrate, die werden in einen großen Tank gekippt. Dann wird das mit der nötigen Menge Wasser und Zucker und Säure vermischt. Und dann kommt ja ein Getränk raus, das erstmal dann so durch die Röhre in die Flasche kommt. Das Getränk sah, ne, das kann man dann einmal anzapfen, buchstäblich von diesem 10.000 Liter Tank, um mal ein bisschen messen und schmecken und bevor man das jetzt in die Flasche steckt, will man ja erstmal gucken, ist das denn ungefähr das Richtige, hat es den richtigen Säurewert und entspricht es dem, was es, ne, sein soll, bevor man es abfüllt. Und das war schön tiefrot, genauso wie man sich ein Blaubeerengetränk vorstellt. Und das war auch während der Abfüllung noch rot und irgendwann am Ende, als es dann rauskam, war das irgendwie rosé. Das heißt, es ist da was mit der Farbe passiert, das nicht hätte passieren sollen und was wir uns immer noch nicht erklären können.
Ja, das erklärt es.
Daher habt ihr ein Getränk. Ja, also ihr habt jetzt ein Getränk auf dem Tisch, das zwar so schmeckt, wie es schmecken sollte, Aber weil das Auge auch mittrinkt, das habt ihr ja mehrmals thematisiert in der Sendung, dass die Farbe eines Getränkes durchaus auch das Geschmackserlebnis mitbestimmt, und mit geschlossenen Augen ist alles wieder anders. Und das Getränk eigentlich ein tieferes Rot hätte haben sollen. Also es ist jetzt für den Geschmack völlig Wumpe und es ist auch irgendwie alles nicht so dramatisch. Aber also trotzdem, ich kann das Enttäuschung. Jetzt
bestätigen, du hast mir ein Video geschickt von der Abfüllung und da hatte ich dir, glaube ich, sofort geantwortet, die Farbe finde ich so toll. Ja. Und da dachte ich jetzt im Nachhinein, das lag vielleicht an der Farbgebung des Videos, des Handys oder so, aber dann,
okay,
das
erklärt es. Nee, du hast es schon richtig gesehen, die Farbe war tatsächlich so, als sie rauskam, war sie eben nicht mehr so, und ja. Es wird recherchiert und die Gespräche laufen, also wir haben noch keine. Es ist so, das wird auch eure feste Ansprechpartnerin Janine bestätigen können, dass die Farbe Rot in der Natur besonders unstabil ist. Das weißt ihr ja, wenn ihr mal irgendwie einen roten Sauber macht und einfach einen Tag stehen lässt, der wird braun und blass, und das ist einfach keine stabile Farbe. Das heißt, Rot vor allem unter Einfluss von Hitze oder UV-Licht sehr schnell irgendwie verbläst und bräunlich wird. Es sei denn, aber das machen wir ja nicht, es sei denn, man kippt einfach roten Farbstoff hinzu, dann ist ja die Welt wieder heil, aber das wollten wir ja nicht. Wobei, man kann mit färbenden Säften arbeiten, dann braucht man keinen künstlichen Farbstoff hinzukippen, aber man benutzt, man kann ja verschiedenste rote Farbstoffe, die aus der Natur kommen, die irgendwie ein bisschen stabiler sind. Aronia ist ein Farbstoff, der relativ stabil ist. Oder Holunder. Holundersaft ist tiefrot und sehr stabil, brauchen auch sehr wenig von. Also ein bisschen Holundersaft macht etwas schon schnell knallrot. Schwarzkarotte ist so ein Ding und rote Beete notfalls. Ne, also wenn ihr irgendwo Holundersaft oder Aroniasaft oder Schwarzkarottensaft auf dem Etikett sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Zutat ausschließlich für die Farbe eingesetzt wurde, weil sie vom Geschmack her relativ wenig bringen. So, ne, weil der Blaubeersaft an für sich, der ist nicht stabil genug und wäre auch nicht genug gewesen, um die tiefrote Farbe zu erreichen. Und jetzt ist also probieren wir das Geheimnis zu lüften, was mit der Farbe passiert ist. Also weil wir den Fehler nicht reproduzieren konnten. Ne, wenn man einen Fehler hat, dann glaubt man erstmal, okay, könnte daran liegen, aber wir konnten es nicht reproduzieren. So, irgendwann kennen wir das Geheimnis und dann erzähle ich es euch.
So gesehen haben wir also eine Sonderprägung hier. Ne?
Ihr habt eine Limited Edition.
Edition, genau.
Eine ganz kleine Charge, die wir hoffentlich beim nächsten Mal, sieht sie schon anders auch wenn der Geschmack von uns aus so prima in Ordnung ist.
Und so ungefähr zum Zeitplan, also ab wann startet das dann in diesen Ländern, wo du gesagt hast, hauptsächlich in
Russland? Das Getränk ist bereits in Russland. Wir haben es am 10. Mai abgefüllt und am 14. Mai war der LKW auf dem Hof und die sind auch schon durch den Zoll. Das heißt, die Flaschen sind bereits bei ersten Kunden in Russland. Und bis jetzt habe ich noch nichts Schlechtes gehört. Also wir haben noch kein großes Feedback, aber die sind bereits in Russland erhältlich, auch wenn die Farbe leider nicht die ist, die wir vorher so schön angekündigt hatten.
Na gut, man weiß es ja am Anfang nicht. Also man hat ja keinen Vergleich.
Der Verbraucher weiß es nicht genau. Ne? Aber es ist eben so, dass wenn ich ein blasses Getränk sehe, dann stelle ich mich erstmal, mein Gehirn sich erstmal bewusst oder unterbewusst darauf ein, dass es ein bisschen lasch ist. Wenn die Farbe intensiver ist, dann wirkt es weniger lasch. Und wenn ich wenn man bei Blaubeere denkt man halt an die Farbe Rot, und wenn er jetzt so ein Rosa ist, dann könnte man ja denken, die haben da ganz viel Wasser dazu gekippt, und dementsprechend sagt das Gehirn, das ist jetzt ein bisschen lasch.
Ja, das stimmt. Also tatsächlich, also jetzt wo du es sagst, farblich ist, geht das ja, also zumindest das, was wir hier haben, ja, ist ja so Richtung Hagebuttentee fast, ne? Also
ja, ja, oder eine etwas dünne Rhabarberschorle, so in dem Dreh.
Ja.
Genau. Und ohne mich jetzt allzu häufig wiederholen zu wollen, aber das Auge trinkt wirklich mit. Ich glaube, als Designer finde ich, dass die Farbe eines Lebensmittels maßgeblich an dem Geschmackserlebnis beiträgt. Ja, ne, also hier stimmt, also hier gibt es eine Diskrepanz zwischen, was die Zunge schmeckt und das Auge sieht. Sieht.
Spannend. Was mich dann auch interessieren würde, was mich noch interessieren würde, ist, wie lange dauert denn jetzt eigentlich sowas von der Idee bis zur fertigen Flasche oder also oder von deinem Konzept, dass du sagst, die Mischung willst du haben und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann im Laden steht?
Mal so, die Entwicklung kann im Prinzip sehr schnell gehen. Das kann man in wenigen Wochen über die Bühne ziehen. Manchmal ist es dann, braucht es dann ein bisschen Zeit bis zur Erstabfüllung, weil manche Zutaten lange Lieferzeiten haben, besonders Aromen und Extrakten. Und heutzutage muss man auf alles lange warten. Es gibt in der ganzen Welt Lieferengpässe in so ziemlich jedem Bereich, in Baumateriale, Karton, Papier. Also selbst wenn ich jetzt ein Display bestelle, muss ich mit langen Lieferterminen rechnen. Also irgendwie ist die ganze Welt ist irgendwie entgleist, vermutlich durch Corona und Suezkanal.
Genau.
Und sonst was so ist. Also es gibt Engpässe in verschiedensten Bereichen, nicht nur in der Lebensmittelindustrie. Und Aromen sind auch so ein Ding, wo man manchmal Monate darauf warten muss. Das heißt, manchmal hat man das Prototyp schnell entwickelt, aber scheitert es daran, dass die Produzenten erstmal monatelang nicht die richtigen Extrakte oder Saftkonzentrate liefern. Also die reine Entwicklung an für sich, wenn man ein bisschen Dampf macht, kann man, wenn man denn inspiriert ist, in wenigen Wochen über die Bühne ziehen, weil wir ja kein großes Konzern sind. Weil ein großer Konzern würde nämlich nicht ein Getränk entwickeln und dann sofort produzieren, sondern erstmal damit in die Marktforschung gehen und ein paar andere Sachen. Und wir machen ja keine Marktforschung. Wir lassen das drei Leuten kosten und wenn die alle sagen, ja, schmeckt geil, dann war das die Marktforschung. Ja. Und das macht das ganze Prozedere natürlich deutlich gestreamliner, wie sagt das? Ne? Also wir haben eben weniger Stufen. Wir müssen nicht durch eine Marketingabteilung, durch eine Marktforschungsabteilung und
klar,
von daher sind wir sehr schnell. Wenn es mal darum geht, man macht dann noch einen Stresstest mit dem Getränk. Das sagt euch was?
Ein Stresstest? Mhm. Für ein Getränk nicht. Also ich kenne das für Banken und Krankenhäuser, aber wie stresst ihr die Getränke?
Wir stressen die Getränke, indem wir sie in einer kurzen Zeit an extreme Hitzeunterschiede und Lichteinfluss aussetzen. Sprich, wir bestrahlen sie mit UV-Licht. Und wir, es gibt also ein paar Methoden, mit denen man den Faktor Zeit simulieren kann. Das Problem ist natürlich, dass wenn ich jetzt eine Limo mache zu Hause aus frischen Zutaten, dann schmeckt sie richtig gut und morgen schmeckt sie auch noch gut, aber nach einer Woche kann ich nicht mehr trinken. Und das ist ja ein Produkt, das in eine Flasche stecken und wir schreiben auf, mindestens haltbar bis und dann irgendwie 18 Monate später. Ist natürlich ein bisschen beängstigend oder ein Risiko behaftet, weil wir ja keine Ahnung haben, wie das Zeug nach 18 Monaten schmeckt. Vielleicht ist es völlig lasch oder irgendwie muffig oder bestimmte Aromen kippen und plötzlich nach 11 Monaten riecht das nach Hering und das will man ja. Ne? Und man könnte jetzt ein Prototyp herstellen und 18 Monate warten, aber aber schneller geht es, wenn man jetzt mit künstlichen Methoden und mit viel UV-Licht, mit UV-Licht kann man ja also simulieren, wie verhält sich das Getränk mit der Zeit im Sonnenlicht, was passiert mit der Farbe, was passiert mit dem Geschmack. Und das ist halt ein Stresstest. Also das ist schon eine gute Idee, dass man die macht, weil man dann wenigstens, auch wenn man das nicht endgültig und schlüssig ist, immerhin ein Gefühl dafür bekommt, okay, das Getränk hält schon was aus, das dürfte nach einem halben Jahr noch prima zu trinken sein.
Wenn du immer sagst, wir, wer ist denn diese wir, von denen du sprichst?
Ich sage nicht gerne ich, weil das klingt so
egozentrisch. Im Grunde bist du alleine, oder?
Es sind schon noch Entwickler mit an Bord. Konkret die Blaubeeren und auch das andere Getränk, das ihr auf dem Tisch habt, über das wir dann anschließend zu sprechen kommen, sind beide jetzt zufällig von demselben Herrn entwickelt. Ein Mann, der Olaf heißt und hier in Berlin sitzt. Das ist ein Lebensmitteltechnologe. Das heißt, die Ideen kommen aus unserem Hause. Wir probieren hier was aus, aber sobald wir glauben, so, das wäre jetzt was, dann müssen wir natürlich ins Labor gehen und das zusammen formulieren aus kommerziell erhältlichen Zutaten, ne? Weil es bringt ja nichts, wenn ich hier zu Hause Bärenausweise. Wir müssen ja gucken, mit auf dem Markt beschaffbaren Bärenextrakten und Aromen und anderen Grundstoffen was Vernünftiges machen, das dann auch vom pH stimmt, und wir müssen die Nährwerte ermitteln, eine Produktionsanleitung bauen. Da bin ich dann raus. Ne? Also ich weiß jetzt das A und O von Lebensmittel, von der Lebensmittelologie, aber das A bis O und dann P bis Z, das macht dann auch alles ein Technologe. Und das ist in diesem Fall der Olaf. Dann gibt es ja auch noch einen Abfüller, da gibt es Leute im Labor, und ich habe hier noch eine Mitarbeiterin. Also wenn ich wir sage, ist das im Allgemeinen, ne, die Firma Vostok und alle Leute, die so irgendwie mit dem Getränk zu tun haben.
Also ich würde jetzt schon ja gerne auf das nächste Getränk kommen, weil ich total neugierig bin und vor allen Dingen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch in Deutschland dann gibt. Willst du dazu mal was erzählen? Wie heißt es und was ist es?
Ja. Können wir kurz noch, ich habe noch was zur Flasche. Mir ist nämlich aufgefallen, die Flasche ist mir aufgefallen. Das ist nämlich keine, so wie wir sie hier kennen, ne, diese Longneck-Flaschen. Sie ist nah dran, aber wenn man die nebeneinander stellt, sieht man, dass hier die Vostok-Flasche, die ist so ein bisschen kleiner und knubbeliger. Ist genau, das so eine russische Standardflasche oder ist...
Nein, es ist keine Standardflasche, das kann ich euch erklären, was ihr da habt. Und wenn ihr nachher die Flasche, wenn sie leer ist, einmal wiegt, dann werdet ihr feststellen, dass die Flasche aus leichter ist als die deutsche Longneck-Flasche, die wir ja hier in Deutschland einsetzen, die jeder kennt, ne? Egal von Bionade oder Clubmate oder Fritz Kohler oder 100.000 anderen Marken, die, ne? Wir haben ja alle eine Einheitsflasche. Das, was ihr auf dem Tisch habt, ist eine für den Export bestimmte Flasche das ist eine Einwegflasche. Oh, ja. Die Einwegflaschen sind leichter, weil sie eben nicht 100-mal hin und her gekarrt werden und gewaschen und wieder neu befüllt, sodass sie weniger Strapazien aushalten müssen und deswegen auch dünner sein können. Weil sie dünner sind, sind sie leichter, kann man also mehr von transportieren und sind ein bisschen günstiger. Und sie sind, deswegen ist die Flasche auch ein bisschen niedriger, auch wenn sie exakt denselben Inhalt hat.
Genau.
Weil ihr habt jetzt eine 330 Milliliter Flasche und die kürzer ist als die andere und trotzdem ist dieselbe Menge drin. Der Diameter ist auch gleich. Das liegt wirklich nur daran, dass das Glas in der deutschen Mehrwegflasche mit Pfand darauf dicker ist und dadurch die Flasche höher sein muss, um dieselbe Menge reinzukriegen. Ah. Also ihr habt eine Einwegflasche, das ist jetzt kein Standard in Russland, das ist eine von vielen möglichen Einwegflaschen. Da wir ins Ausland keine Mehrwegflaschen verkaufen, die würden eh nicht zurückkommen, weil das völlig bescheuert wäre, 3000 Kilometer also Flaschen bei russischen Kunden einzusammeln, die übrigens auch das Thema Pfand erstmal grundsätzlich so nicht haben. Und dann wieder für teures Geld und mit viel CO2-Footprint und Energieaufwand wieder 3000 Kilometer zurück quer durch Europa zurück zu importieren. Deswegen haben wir irgendwann natürlich fürs Ausland gedacht, so, wir suchen uns jetzt mal eine andere Flasche raus. Der zweite Grund, warum wir ins Ausland keine deutsche Flaschen verkaufen, obwohl manche Marken, wie zum Beispiel eine Hamburger Cola mit einem Männername in der Marke, diese Hamburger Cola exportiert tatsächlich die deutschen Flaschen. Die werden dann von Hand in Kartons umgepackt. Hatte für uns den Nachteil, ihr wisst ja, dass die Flaschen häufig ein bisschen rotzig aussehen, vor allem wenn sie bereits 10, 20 Mal in Umlauf waren, weil sie ja an den Schultern, ne, diese, das habt ihr auch schon mal thematisiert, glaube ich, mit einem der Kollegen,
dass man
bei einer Neueinführung gerne Neuglas einsetzt, damit das im Laden schick aussieht. Weil ja mit der Zeit an diese Flaschen so Verschleißspuren, Scuffmarks oder wie, ne, egal wie sie heißen, jetzt entstehen, ihr weißt, welche ich meine. Ja. Mhm. Und wenn man ein Getränk ins Ausland verkauft und man sagt, es ist jetzt Premium Limonade aus Deutschland, dann versteht der Russe ja nicht, ja Moment, warum habe ich hier so eine Flasche, die aussieht, als wäre sie bereits 100-mal befüllt gewesen, was ja auch stimmt. Ne, das kann man dem erstmal nicht erklären, dass eine Premium Import Made in Germany Lemonade irgendwie so rotzig aussehen soll. Deswegen haben wir auch aus dem Grund gedacht, so, jetzt nehmen wir eine Einwegflasche, die hat auch ein paar Vorteile. Ne? Wie ich schon sagte, sie ist leichter, dadurch kann man mehr auf eine Palette packen, deswegen sind die Kosten niedriger und so weiter, weil man einfach mehr im LKW kriegt, bevor man da das Maximalgewicht erreicht hat. Also, was ihr da habt, eine russische Einwegflasche.
Okay, ja, das ist natürlich interessant, so an Import und Export, und das ist, ja, da haben wir wenig dran gedacht bis jetzt und auch wenig drüber gesprochen, ne, dass es da natürlich noch ganz neue Probleme gibt. Wenn das Pfandsystem, das hört ja normalerweise an der Grenze eines Landes auf. Oder keine Ahnung, ob es gibt eine Pfandunion?
Die Europäische Österreicher Pfandunion. Und Schweizer kennen im Prinzip das Thema Pfand. In der Schweiz ist es insofern kein Problem, dass der Schweizer Pfandsatz höher ist, sodass die Schweizer Importeure, die finden das prima, die haben damit kein Problem. In der Schweiz kriegt man für so eine Flasche, glaube ich, 30 Rappen und für eine Kiste 4,50 Franken, also viel mehr. Das heißt, wenn die Kiste und die Flasche nicht zurückkommt, dann hat der Importeur mehr Geld in der Hand, als er ausgegeben hat. Also das ist schon mal ganz okay. Die Österreicher fahren beides. Das heißt, in der Gastronomie ist Pfand in Österreich durchaus üblich, im Einzelhandel eher nicht. Also Österreich und Schweiz kennen das Pfandsystem aber eher mal so, es ist keine Pflicht. Und in den meisten anderen Ländern ist es einfach überhaupt kein Thema. Und die Rückführung von diesen teuren Plastikkisten mit Pfand und die Rückführung von Flaschen gibt ab einer gewissen Distanz einfach keinen Sinn mehr, weder wirtschaftlich noch ökologisch.
Also das bedeutet, in Russland gibt es gar keinen Pfand?
Nee. Das gab es in den 80er Jahren mal, aber das ist mittlerweile kaum jemand kann sich noch daran erinnern und die Flaschen verschwinden einfach in den Glascontainer, wenn es dann einen gäbe in Russland.
Wollte ich gerade sagen, also ist ja auch, das ist ja zumindest so eine Art Recycling-System, ne? Also wir haben ja auch Glas, was wir ohne Pfand in den Glascontainer schmeißen. Aber gut, wie es in Russland aussieht.
Genau, in vielen Ländern funktioniert das auch prima und ich bin auch ein Befürworter davon. Also ich habe selber so meine fundierte Zweifel an den Sinn und Nachhaltigkeit des deutschen Pfandsystems, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall ab eine gewisse Entfernung macht es zunehmend mehr Sinn, andere Gebinden, ob das jetzt eine PET-Flasche ist, die ja ne, doof und hässlich und verpönt und ich mag sie nicht und ihr mögt sie nicht, aber rein ökologisch betrachtet hat die PET-Einwegflasche einen ziemlich guten Ökobilanz und die Dose ist auch gar nicht so schlimm, wie sie gerne dargestellt wird. Ne, was sehr gerne vergessen, also Nachhaltigkeit hin oder her, ist die unglaubliche Anzahl von Kilometern, die so eine Flasche gefahren hat, wenn sie mal wieder zurück in der Fabrik ist. Häufig kommt sie auch gar nicht. Sie kommt ja nicht vom Kunden wieder direkt zurück in die Fabrik. Die hat manchmal noch bescheuert viele Zwischenstationen, bis sie mal in der Fabrik ist, wo sie mit unglaublich viel Energieaufwand und mit Lauge und mit wahnsinnig viel Heißwasser gewaschen wird, sodass am Ende, wenn man sich überlegt, wie viel Energie und CO2 ist jetzt in die Wiederverwendung der Flasche gegangen, darf man sich, glaube ich, ruhig die Frage stellen, wäre es jetzt nicht besser gewesen, eine dünnere Flasche direkt zu der nächsten Glashütte und wieder einzuschmelzen und eine neue und weniger Kilometer. Also es ist nicht so ganz eindeutig, wie es gerne dargestellt wird.
Ja, und bei der Dose ist es, soweit, also ich kenne mich nicht so wirklich aus, ist es doch so, dass die Herstellung, also Aluminium kostet, glaube ich, sehr viel Energie, aber wenn es einmal hergestellt ist, muss die im Grunde nur wieder recycelt werden. Ne? Also würdest du da sagen,
dass... Und die Recycling, ja. Ich bin selber ein Freund der Dose, auch wenn sie in Deutschland eher verpönt und gehasst ist. Viele Länder übrigens haben das so gar nicht. Die Schweizer lieben Dosen, die Engländer ebenso, die finden das alles super. Fast 100% der Dosen kommt ja wieder zurück in die Recycling, ne? Also über 95%, weil die Leute das schön zurückbringen in den Pfandautomaten, ne? Weil mit 25 Cent Pfand haben wir ja auch einen Anreiz. Und der Rest, der irgendwie in den normalen Hausmüll war, der wird ja wieder rausgezogen mit Magneten und so. Also die Recyclingrate ist schon sehr groß. Und die Dosen sind immer dünner und ich glaube, dass auch in der Dosenherstellung hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan, sodass auch die gelernt haben, mit weniger CO2 herzustellen. Und tatsächlich, man hat weniger Gewicht, man fährt nur in eine Richtung, das heißt, man spart da, ne, also auch ja. die... Es hängt ein bisschen davon ab, wenn ihr jetzt mal einen Dosenhersteller anrufen würdet, dann kann der leidenschaftlich darlegen, warum die Dosen das Allernachhaltigste sind. Und dann ruft ihr mal beim PET-Hersteller an und der sagt dasselbe. Und dann ruft ihr mal bei einer Glashütte an und die werden. Also jeder hat so sein eigenes Lied und kann leidenschaftlich belegen, warum ausgerechnet sein Gebinde das Beste ist. Eindeutig ist es alles nicht.
Wolfram, hast du noch eine Frage zur Blaubeere, Heidelbeere, wie auch immer?
Ja, wie schmeckt die?
Zieht sie doch einfach mal auf, würde ich sagen, und dann weißt ihr das.
Jörn, können wir die trinken oder wolltest du erst über die Wach sprechen?
Ich habe sie jetzt gar nicht hier. Ich dachte, wir machen nur das Interview und testen sie dann in unserer Sendung, aber ich hole sie gerne und dann machen wir sie gerne auf.
Ja, machen wir auf, oder?
Wir können jeder machen, was er will.
Ja. Ja, oder ihr testet sie in der Sendung, wie ihr wollt. Also ist ja eure Sendung, ihr entscheidet.
Ich bin jetzt neugierig.
Gespannt wie ein Flitzebogen. Also von daher, ich kann sie holen.
Ja, hol sie doch mal.
Okay.
Wobei, ja, wenn sie nicht schmeckt, dann wird das natürlich jetzt hier. Ja, also ich glaube, interessant schmeckt sie auf jeden Fall. Aber bei die anderen sieben Sorten schmecken ja auch fast alle sehr gut. Also. Nee, ich habe ja immer erzählt, die Pflaume Kardamom ist ja meine offizielle Lieblingslimonade.
Das freut mich sehr.
Jetzt zusammen mit der Hermann Erdbeer Rhabarber auf dem ersten Platz. Kennst du die?
Ja, natürlich. Wer kennt sie nicht?
Ja, leider sehr, sehr viele.
Ich weiß. Aber ich bin natürlich durchaus vertraut mit dem Phänomen Norbert Rhabarber aus Hamm.
Ja.
Also von daher, ich trinke ja wirklich alles, was hergestellt wird. Also ich kenne mich gut aus.
Was trinkst du denn sehr gerne zum Beispiel? Also was sind so deine Lieblingsgetränke jetzt mal außerhalb deiner eigenen?
Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich fast überall in der Gastronomie doch des Öfteren eine Cola Zero bestelle. Ich weiß, das ist jetzt peinlich zuzugeben, aber ist so. Ich trinke gerne Cola Zero. Ich trinke auch sehr gerne Chinotto. Das kaufe ich mir immer da, wo Italiener sind. Ansonsten trinke ich für mein Leben gerne Guavesaft oder Guavensaftschorle, so Sachen. Die kriegt man da nicht überall. Aber wenn es weder Chinotto noch Guavenzeugs gibt, dann trinke ich gerne eine Cola Zero, zu meiner Schande oder nicht. Aber es ist nun mal so.
Ja, das sagte der Alex ja auch von der Landpark-Bioquelle. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Vielleicht auch, weil er da früher gearbeitet hatte bei dem Konzern. Aber Coke Zero ist bei uns beiden, glaube ich, Wolfer, ne, ziemlich an letzter Stelle, unten rechts auf der Liste.
Das stimmt. Also wir gestehen ja der Coca-Cola zu, eine gute Cola zu sein, so, aber mit dem Zero kommen wir nicht klar. Das schmeckt nicht.
Das aber ist interessant. Richtig, was übrigens interessant ist, dass die Deutschen anscheinend eine besondere Vorliebe haben für den eigenartigen Geschmack der Cola Light. Viele Gastronomen, wenn man sagt, habt ihr eine Cola Zero, dann heißt es, nee, wir haben nur die Cola Light, obwohl ich habe das Gefühl, dass die Firma Coca-Cola, das ist jetzt eine Mutmaßung, keine offizielle Behauptung, jetzt sehr stark setzt auf den Vertrieb und die Vermarktung von Zero, dass das allmählich dann doch mehr wird, aber am Anfang, als im Ausland alle schon auf Zero umgestiegen waren und irgendwann Light gar kein Thema mehr war, die Deutschen, es hieß immer, nee, wir haben Light. Und jemand hat mir mal erklärt, die Deutschen, oder es gibt viele, die halt diesen merkwürdigen Geschmack von Cola Light mögen. Und sonst könnte man sich ja die Frage stellen, warum gibt es denn im Gottes Willen sowohl Zero als Light, wenn sie beide im Prinzip dieselbe Rolle erfüllen, ne? Nämlich null Kalorien Cola. Also warum nebeneinander sowohl Light als Zero haben?
Aber das ist doch dasselbe Getränk, hab ich mal gehört. Mehrmals sogar schon.
Light und Zero schmecken durchaus anders. Kauft euch mal eine Light und eine Zero, das sind zwei unterschiedliche Getränke. Und, die Komposition von Süßstoffen ist halt eine andere. Ich meine, dass Cola Zero mal entwickelt wurde, um einen Null-Kalorien-Getränk zu entwickeln, das geschmacklich näher an das Original rankommt, aber das Light nicht diskontinuiert wurde oder nicht eingestellt wurde, weil viele diesen Geschmack tatsächlich mochten. Also ne, mal null Kalorien hin oder her, die das einfach irgendwie leckerer fanden.
Ja, also die schmecken schon unterschiedlich und die Light schmeckt noch schlimmer als die Zero. Aber was ich dazu mal gehört habe, ist, dass speziell in Deutschland die Light so ein Image bekommen hat, dass das vor allem von Frauen getrunken wird und dass mit der Coke Zero noch Null-Kalorien-Getränk für Männer dagegen gesetzt werden sollte oder als Ergänzung halt. Habe ich ein paar Mal gehört.
Also das ist die Geschichte, die ich auch kenne.
Die
dass
es auch,
ne? schon ja. früher gab und dass das Marketing dann gesagt hat, das kommt bei Männern nicht so gut an, wir brauchen dasselbe Zeug nochmal für Männermarkt. Und dann haben sie halt
Zero erfunden. Das kann durchaus sein. Man merkt, dass das Thema Zero oder Light sehr rasant wächst. Es kommen immer mehr Zero-Produkte, auch immer mehr Geschmacksrichtungen. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch Fanta Zero mit Mango-Geschmack und tropisch und dies und das. Und es gibt also im Null-Kalorien-Bereich, also die Vielfalt an Getränken wächst gewaltig. Es gibt ja mittlerweile auch Cherry Coke Zero und es gibt Vanilla Coke Zero. Also früher gab es nur Zero, aber mittlerweile gibt es ja auch die verschiedenen Variationen mit Vanille und Cherry und was hat man. Also ich glaube, die Hersteller setzen arg auf diesen Trend und das behaupten auch andere Experten, dass man heutzutage, wenn man eine Cola auf den Markt bringt, sollte man tunlichst auch sofort eine Cola Zero dazu auf den Markt bringen oder eine Light, da dies immer wichtiger wäre.
Wobei ich auch gehört habe, dass dass der Süßstoff halt auch gar nicht mal so unbedingt gesund ist, je nachdem, was du nimmst, also Aspartam oder wie das halt heißt und so. Es hat ja auch, glaube ich, Aspartam, genau. Dass es für die Gesundheit jetzt nicht so, immer unbedingt so gut ist. Ne?
Natürlich, Süßstoffe sind nicht ganz unbedenklich anscheinend und glaube ich auch nicht zum Ende durchstudiert, aber von der Marktwirtschaft, also der Konsument greift zunehmend nach Leitprodukten. Das ist ein Trend, die in jeder Statistik in der Getränkeindustrie belegt wird. Wir bekommen ja so Fachzeitschriften und abonnieren andere interne Getränkebranche, Zeitungen und Publikationen, sodass wir ab und zu Sachen sehen, die der normale Laie nicht liest. Und also der Trend geht sehr stark in Zuckerreduzierung bis hin zu Null Kalorien. Es gibt ja auch immer mehr Getränken, das hat ja auch bereits selber festgestellt, wo eine Mischung aus Zucker und Süßstoff, um die Kalorienzahl irgendwie auf ein vernünftiges Niveau runterzukriegen, aber dann doch nicht ganz auf Zucker zu verzichten. Es gibt ja immer mehr Getränke, wo sowohl Süßstoff als Zucker drin ist, was ja früher eigentlich eher ungewöhnlich war. Es war ja entweder oder.
Jetzt, wenn ihr gerade schon bei der Frage wart, was trinkst du eigentlich gerne? Wir haben ja jetzt öfter mal niederländische Limonade gehabt. Limonade aus dem Königreich der Niederlande.
Ja.
Und gerade in der letzten Folge. Und du kommst ja aus den Niederlanden. Ich habe irgendwo noch tief unten abgespeichert aus Breda, kann das sein?
Genau, aus dem Dorf in der Nähe von, ja, korrekt.
Okay. Und wie ist das denn bei dir? Kennst du da noch sehr viele niederländische Limos oder trinkst du die vielleicht sogar noch heute? Oder hast du da schlechte oder gute Erinnerungen dran aus deiner Kindheit?
Die trinke ich heute noch. Ich bin ja auch regelmäßig da, um Familie zu besuchen und dann trinke ich offensichtlich niederländische Limonade. Es gibt eine Handvoll Marken, die es mittlerweile nicht mehr gibt, aber als Niederländer trinke ich für mein Leben gerne Cassis. Oder Cassis, egal wie man das jetzt aussprechen möchte. Das ist eine schwarze Johannisbeerenbrause, die in den Niederlanden wirklich jeder hat. Ja. Das ist bei uns so Standard als Cola Fanta Sprite. Das heißt, es gibt keinen Café, der es nicht hat. Das ist also wirklich, das gehört zum Standard-Assortiment. In Deutschland gibt es überall Cola Fanta Sprite. Oder meinetwegen Pepsi 7-Up, aber ihr versteht schon, das ist ja das Standard-Trio, das eigentlich jeder hat, ohne dass man dafür die Speisekarte aufschlagen muss. In Holland gibt es unbedingt bei jedem auch noch Cassis. Das ist also echt eine typisch niederländische Brause und die trinke ich sehr gerne und bestelle ich auch des Öfteren mal.
Oh ja, bei Albert Heijn kann ich mich immer dran erinnern, das habe ich dann auch immer gerne genommen, wenn ich mal da war, ja.
Genau, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Es gibt ja gute Marken und schlechte Marken. Es gibt Private Label, sprich Supermarkt, Eigenmarken. Es gibt solche und solche, aber genau. Also Cassis wäre jetzt das Getränk meiner Wahl. Und außerdem trinke ich in Holland auch gerne mal ein Rivella. Das ist zwar ein Schweizer Getränk, das aber in Holland besonders verbreitet ist in der Gastronomie, sodass man das sehr häufig in Cafés findet. Und manchmal hat man halt Bock auf eine Rivella.
Ja. Also da habe ich jetzt schon öfter von gehört, auch von Schweizer Freunden. Und seit ich mal darauf achte, habe ich noch nie eine Flasche gefunden. Also genau was du sagst, die kriegt man hier halt nicht, weil sie anscheinend außer mir auch keiner haben will. Aber
in Bayern.
In Bayern, okay. Ja,
oder in den Niederlanden, in jedem Supermarkt. Einfach über die Grenze fahren.
Genau, von Düsseldorf aus ist ja nicht so weit. Der Albert Heijn to go hat ja leider zugemacht. Naja. Mhm. Was soll's.
Sollen wir denn mal die Flasche aufmachen? Die russische Blueberries, wie heißt das eigentlich? Sage.
Alright. Aber es ist ja lustig, auch, dass es auf Englisch geschrieben ist, obwohl es für den russischen Markt ist.
Na, guck mal, das Wort, das drunter steht, das ist ja auf Kyrillisch.
Ja, das kann ich nicht lesen.
Eben, weil es Kyrillisch ist. Okay. Genau, wir haben es auf Englisch draufgeschrieben, damit die Flasche auch noch in anderen Märkten verkauft werden kann und dass die Leute nicht sofort denken, Moment, das ist etwas aus Russland.
Lustig, auf Deutsch steht es auch und dann kommt noch Mustika, sagt mir nichts. Mustika
ist Finnisch.
Was ist das?
Finnisch.
Finnisch.
Und Schwedisch anscheinend.
Und Bläbär?
Genau.
Schwedisch. Ja, witzig, weil ich habe Heidelbeere auch immer eher mit Finnland in Zusammenhang gebracht. Hat aber auch wahrscheinlich damit zu tun, dass ich noch nicht in Russland war, sondern nur in Finnland bisher. Und dann da oben dieses Gebiet, wo es halt nach Russland rüber geht, da vermischt sich das ja eh so ein bisschen. Also so der Menschentyp und so, weiß ich nicht. Deswegen finde ich interessant, dass du da auch schon ein bisschen drauf guckst, ne, auf den finnischen Markt, vermute ich mal.
Wir sind bereits in Finnland erhältlich.
Ja, ich meine jetzt auch speziell mit dieser Blaubeere.
Kann man so behaupten. Dürfte auf jeden Fall auch in Schweden ist das, also Blaubeere sind auch in Schweden sehr beliebt, also dürfte in diesen Märkten eigentlich eher Freunde als Feinde machen.
Sollen wir es mal aufmachen?
Ich hab
hast du eigentlich auch selber eine, Joris? Joris, hast du auch
eine? Ja, das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Öffner. Muss ich mal gucken, wie ich die hier irgendwie mit den Zähnen, ich habe tatsächlich eine Flasche vor mir und trinke gerne mit euch.
Los nicht mit
dem. Moment. Nee, ich mach die mal hier an den Heizkörper auf. Moment.
Auch meine. Sie schäumt auf jeden Fall.
Stark. Sie schäumt ordentlich. Ja.
So, ich hab sie auch auf.
So, jetzt hatte ich erstmal nur Schaum. So.
Komisch, haben wir so geschüttelt. Trinkst du schon?
Ja. Nein, nein. interessant.
Ja.
Die Überschwemmung erstmal beseitigt. Okay, dann.
Ja, also. Das Salbei bleibt auch lange im Mund.
Ja, interessant. Aber weniger knallig, als ich es mir vorgestellt hatte. Also die Blaubeere, stimmt. Aber wie du sagst, man schmeckt sowohl die Blaubeere als auch Salbei. Aber ich hatte es mir irgendwie noch knalliger vorgestellt. Also wenn ich jetzt so an die anderen Vostoks denke.
Korrekt, da sind zwei Faktoren dran schuld. Einmal ist das die Farbe und es ist erstaunlich, wie es wirklich intensiver geschmeckt hätte, wenn es röter gewesen wäre. Das ist dieser. Aber es gibt auch einen objektiveren Grund. Wir haben hier den Zucker, wo wir doch schon über Zucker redeten, deutlich reduziert gegenüber die anderen. Wir sind hier bei 7,3 Gramm Zucker. Das ist nicht sehr viel. Während wir bei manchen anderen schon irgendwie bei knapp über 9 sind und bei manchen anderen wieder bei 8,6. Und der Zucker ist ja, wie ihr ja weißt, ein Geschmacksträger, ein Geschmacksverstärker. Mhm. Die besten Zutaten der Welt schmecken ganz doof, beziehungsweise gar nicht, wenn man die Suppe, wenn man Salz in der Suppe vergisst. Ne? Also Suppe ohne Salz geht einfach nicht, egal wie geil die Zutaten sind, die drin sind. Und bei Zucker muss man irgendwie diesen Punkt finden, wo es gerade noch mal nicht zu wässrig wird, nicht zu lasch, aber eben auch nicht übersüßt. Und das war eine Auflage des Importeurs. Wir haben diese Brause ja quasi auf Bestellung gemacht, hat gesagt, kannst du bitte den Zucker herabsetzen, weil er bekommt zunehmend viele Anfragen von den Russen, die alles immer sehr süß mögen. Aber der Trend wandert sich eindeutig. Die neue Generation ist deutlich gesundheitsbewusster. Weil in der Regel war es so, dass alles, was aus Russland kommt, ist viel zu süß für unsere Geschmackspapillen. Aber der Trend geht eindeutig Richtung weniger Zucker, sodass wir jetzt den Zucker so lange reduzierten, bis wir dachten, jetzt geht es gerade noch. Ne, wobei es tatsächlich deutlich weniger intensiv ist als manche andere Vostoks. Das hat also, kann man als Vor- oder Nachteil sehen. Der Vorteil übrigens ist, dass das hier ist süffiger. Bedeutet, hiervon kann man auch eine zweite Flasche trinken, ohne dass man das Gefühl hat, man braucht gar nicht mehr essen die nächsten 2 Tage. Ne? Und das ist bei manchen, das kennen wir das Problem. Also wir haben da so Vostoks, wo die Leute sagen, ey, das ist richtig geil, aber davon kann man keine 2 Flaschen trinken. Und das ist natürlich, oder auch schon nach 4 Schlucke, dass die Leute sagen, das ist mir aber viel zu viel jetzt. Ne? Also intensiv ja, aber kann auch nach hinten losgehen.
Ja, aber das stimmt. Ich habe die fast zur Hälfte schon leer. Also man süffelt die so weg, das stimmt.
Also für uns ja gut, weil du würdest eine zweite bestellen jetzt in der Kneipe.
Ja, das ist ja immer so ein Kriterium bei uns, ne? Wenn wir im Podcast Limos probieren, dann gibt es so diesen Effekt, die kann schnell wieder weg, die stellt man dann wirklich auf den Boden oder weit weg auf den Tisch oder man hat sie die ganze Zeit in der Hand und nuckelt da dran und trinkt sie weg. Also das ist echt so ein Kriterium, dass unbewusst der Körper sagt, ja, das war lecker, mehr davon.
Ihr habt ja jetzt gewissermaßen einen Prototyp in der Hand, das wir produzierten, aber immerhin in eine ganz kleine Charge gemacht haben. Und mit Sicherheit wird die zweite Charge anders. Sie wird röter und möglich, dass wir noch ein bisschen intensiver dosieren mit den verschiedenen Extrakten und Aromen und Säften. Sodass es durchaus möglich ist, ne? eine Evolution ergibt sich bei vielen Getränken oder bei uns auf jeden Fall, dass wir sagen, komm, jetzt haben 8 Leute gesagt, das sei nicht süß genug, dann packen wir doch mehr Zucker drin. Oder 10 Leute haben gesagt, das müsse röter sein. Ne? Und dann bei der Zweitabfüllung werden wir da bestimmt noch ein paar Stellschrauben drehen.
Wolfram, wie sieht es bei dir aus eigentlich? Du hast noch nichts so
doch,
viel gesagt.
Doch, also ja, ich habe die auch schon relativ weit aus und ich merke vor allem, dass der Salbei, also nee, die Geschmäcker bleiben lange im Mund, was ich ja irgendwie neuerdings auch als gutes Zeichen immer werte. Man hat ja irgendwie einige Sachen, die schluckst du runter und dann ist der Geschmack auch weg, aber hier bleiben sowohl Salbei als auch Himbeer relativ lange. Ansonsten,
Heidelbeere.
Heidelbeere? Stimmt, Heidelbeere. Heidelbeere, Blaubeere ist ja dasselbe, ne? Ja, also die Pflaume Kardamom schmeckt mir weiterhin besser. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich in Deutschland viele nicht so gut damit klarkommen, weil Salbei eben nicht das allerbeliebteste Gewürz irgendwie ist. Also ich kenne das auch vor allem aus Lutschtabletten. Und mein Lieblingslehrer auf dem Gymnasium, der super Lehrer, bei dem habe ich richtig, richtig viel gelernt und der hat ständig diese Dinger gelutscht, weil er, das muss man wohl auch sagen, doch ein mittelschweres Alkoholproblem hatte. Und daher kenne ich den Geruch noch sehr, sehr intensiv aus meiner Schulzeit, waren aber immer echt tolle Stunden. Aber ich glaube, viele haben da tatsächlich in Deutschland als Limonade eher Schwierigkeiten mit. Die würden dann sagen,
das
ja, nee.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich plane auch nicht, es in Deutschland herzustellen oder für den deutschen Markt herzustellen, sodass das vermutlich, und es wird in der Zukunft mit Sicherheit noch andere Geschmacksrichtungen geben, die wir ausschließlich für andere Länder produzieren. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Getränk niemals in Deutschland aufkreuzen wird. Da gibt es noch einen zweiten Grund für, das ist ein betriebswirtschaftlicher, nämlich, dass uns jetzt keiner noch ein Getränk abkaufen würde. Wir brauchen damit gar nicht erst ankommen. Ne? Vor allem jetzt in Corona-Zeiten neue Artikel einzulisten bei den Einzelhandelsunternehmen, die die Kundschaft oder die Fans ist ein Ding, aber wir brauchen ja noch eine ganze Menge von Leuten, die zwischen uns und den Endverbrauchern stehen. Das sind die Großhändler und die Einzelhandelsunternehmen und die sagen alle, nö, nix da. Das reicht jetzt wirklich mit den Geschmacksrichtungen. Guck mal, also hört um Gottes Willen damit auf, ist so ein bisschen der O-Ton.
Ja, ihr habt 7 Sorten. Vielleicht nochmal den Verweis, wir haben ja in der allerersten, also quasi Folge 1, da haben wir die Vostok durchgenommen, vielleicht nochmal als Tipp für den Hörer. Das könnte man nochmal sich anhören. Klar, 7 sehr abgefahrene, eigentlich richtig, richtig gute Limonaden dabei. Kann ich schon vorstellen, dass man dann auch sagt, okay, das reicht jetzt erstmal für den Markt. Ne?
Ja, es gibt, genau, unter Umständen würden wir sogar noch eine Sorte oder 2 Sorten abschießen. Für eine große Marke wie die Hamburger Kollegen mit einem Männername oder auch Biozisch, die haben ja, glaube ich, irgendwie 418 Geschmacksrichtungen. Also es gibt ja durchaus auch Firmen mit noch mehr Geschmacksrichtungen.
Bionada hat jetzt auch 10. Ja. Eine davon ist schwer zu kriegen, aber ich arbeite dran.
Und dann gibt
es... das ist überhaupt ein Stichwort. Also die Vostok, also hier zum Beispiel im Getränkemarkt, da würde ich ja gerne mal immer einmal alles von Vostok kaufen, aber die haben halt immer nur 2 oder mal 3. Also wenn sie einen guten Tag haben, haben sie 3 Sorten. Das finde ich halt auch schade irgendwie. Ich würde ja gerne
mal alles das kaufen. Wir sind nun mal ein Nischengetränk und je mehr Facings, ne, also Regalbreite, man hat, je schneller das laufen sollte. Es ist eine ewige Huhn-und-Ei-Frage. Es gibt hier in Berlin und es gibt, glaube ich, auch im Westen durchaus eine Handvoll Wiederverkäufer, die alle 7 Sorten feinsäuberlich nebeneinander aufgereiht haben. Aber vor allem im Osten der Republik sieht man das häufig, dass alle 7 da sind. Aber viele sagen, komm, wir wollen da eine Spezialität anbieten für die Kunden, die so ein bisschen schräg drauf sind, aber jetzt mit 3 Sorten reicht das, weil wir wollen auch noch andere Sachen auf den Regal packen. Wir sind immer, ne, wir sind ein Exot oder eine Spezialität. Und also vielleicht, dass andere Marken, die schnellere Drehzahlen haben, auch 10 Sorten auf den Markt bringen können. Und da kommt ja noch dazu, dass wenn man jetzt, nimmt mal, ne, egal welche Marke, Marke X mit 6 Geschmacksrichtungen, dann fängt es ja an, dann haben die diese in eine 0,3er Flasche, in eine Dose, in eine Halbliterflasche, in eine 1 Liter Flasche und in eine 2 Liter Flasche. Dann kann man schon mal die Anzahl Positionen, die man im Lager braucht, um als Händler, um das Zeugs als Vorbild zu haben. Das geht exponentiell. Ne? Die Hamburger Männernamen Cola, die haben ja 0,2 Liter Gastroflaschen, die haben 0,33 Liter Longneckflaschen und die haben 0,5 Liter Schraubverschlussflaschen. Das heißt, jeder Artikel gibt es schon mal in 3 verschiedenen Verpackungseinheiten und das muss man erstmal alles auf Lager haben und wenn das nicht schnell genug dreht, dann hat man Stress mit dem Handel, die sagen, ey, das steht hier zu lange rum, sammelt Staub und also die bittere Wahrheit ist einfach, dass niemand würde uns jetzt noch eine Geschmacksrichtung abnehmen, weil die würden einfach sagen, ey, hört jetzt auf damit, wo sollen wir das alles hinstellen, das Zeug?
Mal abwarten. Wenn das jetzt durch die Decke geht in Russland und Finnland etc., dann kannst du ja immer noch überlegen, dass da fängst du in Münsterland und Düsseldorf an, die neue Vostok zu verkaufen und dann
mal schauen. Ja, oder wir gehen ganz weg vom deutschen Markt, weil kein Markt macht weniger Spaß als der deutsche, kann ich euch sagen.
Ach, oje, das ist natürlich... Das ist...
weil die Konkurrenz so groß ist, ne? Wahrscheinlich.
Nicht nur das, auch weil es gibt andere Gepflogenheiten im Handel, die in Deutschland sehr eigenartig sind. Die Deutschen sind noch mickriger als die Niederländer, wenn es darum geht, Geld auszugeben für etwas Gutes. Das heißt, etwas darf in den meisten Ausländern deutlich mehr Geld kosten. Ne? Das hat mit der Wertschätzung zu tun. Es gibt ja, das könnt ihr auch gerne mal nachlesen, Problem, es gibt kein Land in Europa, wo so wenig Geld an Lebensmittel ausgegeben wird als in Deutschland. Das heißt, prozentual der Anteil des verfügbaren Einkommens, der an Lebensmittel ausgegeben wird, ist in Deutschland unglaublich niedrig. Im Vergleich zu zum Beispiel Italien, wo Essen einen deutlich höheren Stellenwert hat. Das hat mit Soziales und mit Familie zu tun und das ist Kult und Kultur und das wird gefeiert. In Deutschland muss es in der Regel, also für viele ja erstmal nur billig sein. Und dass man unter einem bestimmten Preis, unter Umständen gar nicht mehr qualitativ hochwertige Sache liebevoll herstellen kann, das scheint nur ganz wenige Leute etwas aufzumachen. Also es gibt zwar jetzt es wächst eine Generation von Foodies heran, die da ein bisschen mehr Wert auf gutes Essen legen und nicht nur auf Quantität. Aber es ist nun mal so, dass die Preiskonkurrenz in Deutschland ist horrende, also hat nicht nur die Vielfalt und die Anzahl der Konkurrenten, sondern auch die Preiserwartungen, die der Konsument und der Einzelhandel hat, die sind in Deutschland krass. Ne? Discounter wie Aldi und Lidl sind ja nicht von wegen deutsche Erfindungen, ne? Oder deutsche Herkunft.
Das ärgert mich auch echt. Ich habe das vorhin wieder gelesen irgendwie, also die Deutschen und Lebensmittel. Also tatsächlich, da ging es jetzt gerade wieder um Fleisch. Ja, du kannst irgendwie 3 oder 5 oder 10 Gammelfleischskandale hintereinander haben. Die Leute kaufen trotzdem irgendwie das billige Tönnies-Fleisch so.
Ja.
Weil sie irgendwie nicht bereit sind, für ein gutes Stück Fleisch mehr Geld zu bezahlen. Das finde ich, ja, finde ich ganz schlimm. Und das ist in ja, Italien, Frankreich ist auch, sehr, sehr viel bewusster insgesamt.
Und in Frankreich hat niemand im Delikatessenladen ein Problem, mit 2,50 Euro für eine 0,3 Liter Flasche Limonade auszugeben, weil die anderen das auch kosten. Mhm. Und wenn es irgendwie, ne, also dann trinkt man halt weniger davon, ist ja ein Genussmittel. Ne, und ja. In Deutschland ist es schon 99 Cent, das ist schon also hier das beim Discounter kriegt man ja auch für 29 Cent bereits eine 1,5 Liter Flasche, ne? Und das muss man sich erstmal vorstellen, wie, also ich könnte ich kriege es nicht mal produziert für 29 Cent und da ist ja Mehrwertsteuer drin und Gewinn und Logistik und es ist ja unglaublich, ne? Es gibt wirklich ja. Colas und andere Getränke, die man für 29 Cent in 1,5 Liter Flaschen kaufen kann.
Ja, ist vielleicht auch kein Zufall, dass Gorillas in Deutschland auch erfunden wurde. Also ich meine, unter 10 Minuten schnell dein Supermarktessen zu kriegen, statt irgendwie jetzt in Italien auf den Markt zu gehen und dir dann Basilikum irgendwie selber zu holen und weiß ich nicht, das ist vielleicht auch echt, hat was mit Esskultur zu tun. Ja,
würde ich an eurer Stelle nochmal googeln. Gorillas ist meines Wissens England, gegründet von der Truppe Jungs aus Istanbul und die sind auch in Amsterdam und in anderen Märkten tätig. Also Sicherheit aber nochmal googeln, die sind zwar tatsächlich in Deutschland aktiv, aber ich glaube nicht, dass es Deutsche sind.
Ich habe gelesen, dass sie aus England kommen oder Großbritannien, nicht, dass wir das für einen Länderfehler wieder
haben. aber Geschäftsführung sind tatsächlich sind Türken.
Moment, die verwenden eine Software, die auch eher aus dem türkisch-arabischen Bereich. Naja,
ich dachte, da stünde hier Rocket Internet dahinter, also eine deutsche Berliner Firma, aber ich weiß es tatsächlich auch nicht genau.
Ja, lustig, also die ersten Fahrer, die zu mir kamen, das waren wirklich Briten, also die haben auch an der Tür gestanden und Englisch gesprochen. Echt? Weil sie, das war, kann,
ja, gut,
war
aber vielleicht das auch ein Zufall,
aber
kann ja auch sein, dass das Studenten
das
sind.
Kann, oder? Das kann auch einfach sein, dass das Studenten waren, genau.
Ja.
Aber Jörn, wo du gerade sagst, Getränkemarkt, Joris, wir hatten noch diese Geschichte mit Krefeld, die ich lang und breit erzählt hatte im Podcast und dann hast du im Nachhinein Kontakt aufgenommen zu dem Markt, ne?
Jawohl, ich habe mit dem Kollegen gesprochen, das war ein sehr freundliches Gespräch. Daraufhin hat er mir erklärt, woran das scheitert. Es scheint hauptsächlich ein EDV-Problem zu sein. Es gibt tatsächlich der Großhändler im Ruhrgebiet, in Oberhausen gibt es eine und der zweite ist irgendwo bei Bochum oder bei Essen da in der Ecke, der unser Getränk im Assortiment hat und unter anderem an die Rewe ausliefert, kann dieses Getränk auch an Getränke Hoffmann liefern. Aber dafür müssen die notwendigen Knöpfe hier in Großkienitz bei Berlin gedrückt werden, bei Getränke Hoffmann, dass dieser Artikel auch irgendwie im Ordersatz auftaucht. Also es ist weniger ein Verfügbarkeitsproblem als ein EDV-Problem oder eine Freischaltung oder irgendjemand muss sagen, ja klar, hier Häkchen dran und gut ist. Daran scheint es gescheitert zu haben. Ich habe daraufhin, nachdem ich in Krefeld in Erfahrung bringen konnte, woran es liegt, dass man da keinen Rostock kaufen kann, wenn es doch eigentlich verfügbar ist, habe ich mit der Zentrale Kontakt aufgenommen und warte immer noch. Alles dauert in Deutschland grundsätzlich sehr lange. Das ist etwas, das mich immer geärgert hat an Deutschland, aber das ist mal dahingestellt. Und zum Zweiten, da kommt noch dazu, dass die immer noch im Homeoffice sind und grundsätzlich alles jetzt ein bisschen langsamer läuft. Und ich zwar hier auf dem Zettel für diese Woche hatte, dem mal wieder hinterherzugehen, aber da kann ich also noch keine große Victoria melden, außer dass es auf den ersten Blick eine Kleinigkeit ist, die schnell gelöst werden
müsste. Ja. Kleines EDV-Problem dauert ein halbes Jahr, kennen wir.
Das ist schrecklich. In Deutschland dauert alles viel zu lange.
Ja. Ja, okay, aber cool. Ich werde das auch in meinem örtlichen hier Getränke Hoffmann, werde ich das auch nachverfolgen.
Ja, das EDV-Problem geht ja dann für alle Getränke Hoffmanns, obwohl zum Beispiel im Norden der Republik läuft das soweit einwandfrei. Es gibt bei Getränke Hoffmann, gibt es ja der Krefelder ebenso, es gab ja die Getränkemarktkette Dursti.
Die sind so. Ja, die, genau, die gab es.
Die gab es. Dursti gibt es nicht mehr, beziehungsweise ich glaube hier und da, vielleicht gibt es noch eine Handvoll Märkte, die noch nicht umgebrandet sind, aber Dursti ist ja aufgegangen in Getränke Hoffmann, sodass diese allmählich umgebrandet werden. Deine Filiale in Krefeld, es war eine ehemalige Dursti-Filiale. Und die arbeiten teilweise noch mit anderen Warenwirtschaftssystemen und da ist ja also dieser Übergang von ehemals Dursti, jetzt Getränke Hoffmann, die dürfte zwar mittlerweile fast oder ganz abgeschlossen sein, aber dein Getränke Hoffmann in Krefeld war mal Dursti und werden dann auch intern irgendwie wieder anders behandelt. Ich blicke da nicht durch und möchte da keinen Quatsch behaupten, aber das ist auf jeden Fall ein ehemaliger Dursti.
Okay.
Ja, ne, und Dursti hatte den Hauptsitz in Hagen und jetzt sitzt in Hagen halt die Getränke Hoffmann West, ist jetzt glaube ich, und der muss dann wieder in bei der Zentrale hier bei Berlin irgendwie was abfragen und irgendwie kriegen wir das über die Bühne, aber okay. Unsere Anliegen haben wohl selten die Priorität. Ne? Wenn bei Coca-Cola was schief läuft, dann gehe ich mal davon aus, dass das schnell gelöst wird, weil die müssen ja mit der Faust auf den Tisch schlagen. Aber
natürlich.
Als kleine Fliege sind da manchmal vielleicht ein bisschen in der langen Schublade. Wird schon.
Ich werde hier langsam so ein bisschen müde, Joris. Kannst du da was machen?
Ha! Ja, dafür hätte ich zufällig was. Ja, wir haben nochmal was entwickelt, das übrigens ab sofort in Deutschland erhältlich ist, beziehungsweise erhältlich sein wird. Wir müssen ja noch ein bisschen gucken, dass es in die Läden kommt. Das ist ein Getränk, das völlig aus der Reihe raustanzt, das nicht Vostok Nummer 8 ist, sondern Vostok 3.1. 2.1 übrigens, 2.1 bis 2.4 sind die Bio-Sorten. Wir haben ja so Nicht-Bio und Bio, zwei verschiedene Produktlinien, aber immerhin ist das eine in sich geschlossene Serie von schrägen Limos in Glasflaschen.
Ja.
Und jetzt haben wir was ganz anderes gemacht, dass wir dementsprechend auch eine andere Optik, ein anderes Gebinde und einen anderen Namen gegeben haben. Und heißen tut das Vostok Wach.
Vostok Wach.
Und es tut für dich gerade, was es verspricht, nämlich es hält dich wach oder es muntert dich wieder auf. So, jetzt könnte man sagen, aha, ein Energy Drink also. Und da sagen wir dann, nee, nix da, ist kein Energy Drink. Steht auch nicht drauf. Es hat tatsächlich einen erhöhten Koffeingehalt, stolze 30 Milligramm pro 100 Milliliter. Das ist in etwa so viel wie die Menge, die in einem bekannten Rindvieh steckt so die
üblichen, ja, das haben die glaube ich alle, ne? Ob das jetzt Red Bull ist oder Monster oder
genau, die Höchstmenge, die man in Deutschland in so ein Getränk machen darf, ist 32 Milligramm und die meisten machen dann, manchmal macht man 30 oder 31, um auf der sicheren Seite zu sein, damit man bei einer Kontrolle wenn man mal nicht plötzlich drüber schießt, wenn man 32,1 hatte. Das ist aber tatsächlich die Menge, die in Energy Drinks üblich ist. Allerdings sind wir technisch gesprochen kein Energy Drink. Es gibt tatsächlich irgendwo eine Definition, was ein Energy Drink ist und was keiner ist. Und ein Energy Drink ist es erst dann, wenn so Sachen drin sind wie Taurin.
Taurin, wollte ich gerade fragen, ja.
Jawohl. Und wir wollten etwas herstellen, das auf der einen Seite einen wach hält, auf der anderen Seite aber klarkommt ohne diese Kaugummi, Gummibärchen-Geschmack Taurin und jede Menge andere komische Stoffe, für die man erstmal ein Wörterbuch braucht. Wir wollten da ein bisschen so ehrliches Zeug machen. Und natürlich gibt es bereits, also es ist ein Getränk, das dir einen Schuss Koffein und Munterkeit verschafft, ohne dass es ein Energy Drink sei. Das ist schon mal eine. Zum Zweiten ist es biozertifiziert und dieses Bio-Zertifikat oder das Bio-Siegel soll dem Kunden vermitteln, aha, wie immer die das machen mit dem Wach, also auf jeden Fall unter Verzicht von ganz chemischen, künstlichen Zutaten, alles natürlich und aus kontrolliert biologischem Anbau. Also weniger ungesund. Und zum dritten läge es ja nahe zu sagen, wir machen das mit einem Mate oder sowas ähnliches. Das war bei uns partout tabu. Da es viel zu viel Mates auf dem Markt gibt und ich auf gar keinen Fall noch eine Mate auf den Markt bringen wollte. Ich glaube, wer jetzt noch eine Mate macht, ist eindeutig zu spät. Und wäre auch irgendwie dämlich. So, dann haben wir also gesucht, okay, woran können wir jetzt Kaffein hinzufügen, sodass es irgendwie, sodass wir auch was im Assortiment haben, wovon man wach bleibt. Für die, die, weiß ich nicht, 100 Kilometer fahren müssen noch oder die ganze Nacht durchtanzen wollen. Und wir haben einfach mal angefangen mit Schwarztee. Da haben wir dann ein bisschen Fruchtzeugs dran hinzugefügt, subtil. Also es ist auch insofern kein Vostok, dass wir da keine sehr überraschenden Zutaten hinzufügen wollten, die polarisieren. Ne? Sonst hätten wir gesagt Schwarztee mit Makrele oder Hering. Wir haben hier mit Himbeer, Passionsfrucht und Guave drei Früchte genommen, so ein Bouquet von
sehr lecker,
Fruchtigkeit, eigentlich, mit dem man jetzt wirklich kaum jemandem empört. Ne? Also auch in dem Sinne ist es nicht die typische Vostok-Formel und ist es wirklich eine völlig neue Produktlinie für uns, an die wir uns jetzt ausprobieren. Ob das gut wird oder nicht, ist noch zu früh zu beurteilen. Das Getränk ist jetzt erst ein paar Wochen alt. Und die erste Lieferung an ein Einzelhandelsunternehmen ist buchstäblich gestern in den LKW geladen, sodass wir noch keine Erfahrungswerte haben.
Okay.
So, also wir haben ein biozertifiziertes Dosengetränk, das habe ich ja noch ganz vergessen zu sagen. Das steckt in der Dose, aus gutem Grund, weil sonst hätten wir niemals, oder das war auf jeden Fall meine Überzeugung, niemals dem Verbraucher vermitteln, kommunizieren können. Pass auf, hier ist etwas mit erhöhtem Koffeingehalt. Das ist so ein gelerntes Ding. Man sieht so eine längliche Dose, die man halt von der Tankstelle kennt. Und egal, ob da jetzt Effekt oder Red Bull oder Monster oder Booster draufsteht, man denkt sofort, aha, Energy Drink. Und in der Glasflasche wäre das sehr schwierig zu vermitteln gewesen, sodass wir auch ganz bewusst dachten, wenn wir schon was anderes machen, das nicht in die als Nummer 8 in die übliche Vostok-Reihe reinpasst, dann auch gleich ganz radikal anders. Und wir haben jetzt mit einem neuen Gebinde, haben wir uns ganz viele neue Themen auf den Tisch geholt, weil es ist andere Produktion, anderer Produktionsstandort, anderer Pfandkreis, anderer Vertriebskreis, anderer Vertriebsweg und sogar ein anderer Ort im Supermarkt sogar, weil die Energy Drinks stehen ja ganz woanders als die Glasflaschen. Also wir haben da wirklich für uns ein völlig neues Abenteuer angefangen in einem Bereich, der für uns Neugebiet ist und jetzt sind wir mal gespannt.
Warum seid ihr kein Energy Drink? Also wolltest du das so oder habt ihr nur einfach nicht die Erlaubnis, sozusagen euch so zu nennen und dann sagst du halt...
Nö, ich glaube, in der Vermarktung hätte man durchaus einfach sagen können, Vostok Energy oder sowas ähnliches. Also es spricht nichts dagegen, ja, Energy draufzuschreiben, gesetzlich. Ich habe bewusst das Wort Energy nicht auf die Dose schreiben wollen, weil in meiner Welt, in meinen Augen vermittelt das Wort Energy auch sowas von künstlich. Künstlich und Gummibärchen-Geschmack und ungesund und überzuckert und so weiter. Muss es vielleicht nicht zwangsläufig sein, aber in meiner Erlebniswelt ist Energy ist irgendwie ungesund und chemisch. Deswegen wollte ich das Wort vermeiden. Wir haben da zwar draufgeschrieben, erhöhter Koffeingehalt. Da steht dann nochmal für Kinder, Schwangere, Stillende und koffeinempfindliche Personen nicht empfohlen, das Übliche. Und das hätten wir nicht mal draufschreiben müssen. Das Witzige ist, dass wir, auch wenn wir diese Wahnsinnsmenge Koffein in der Dose haben, das ist also eine gute, also in der Dose sind jetzt 80 Milligramm insgesamt und das entspricht so eine gute, starke, große Tasse Kaffee. Also, witzigerweise wären wir nicht verpflichtet gewesen, das draufzuschreiben, weil es Teegetränke sind, auf Tee basiert. Ne, man muss ja auf Kaffee oder auf Cold Brew Kaffee oder sowas ähnliches, man muss ja auf Kaffee gar nicht schreiben, dass es einen erhöhten Koffeingehalt hat. Der Konsument wird erwartet, das zu verstehen, dass da dass in Kaffee wohl Kaffee drin ist oder Koffein drin ist. Und bei Tee ist das ditto, das heißt, wir wären rein gesetzlich befreit von der Notwendigkeit, überhaupt die Koffeinmenge draufzuschreiben, auch wenn sie wahnsinnig viel Koffein hat. Wir haben sie trotzdem draufgeschrieben, weil ich das eben als Alleinstellungsmerkmal und Vermarktungspunkt eben betonen wollte. Hier, pass auf, wenn du das trinkst, bleib ja wach. Deswegen auch der Name Wach, das dürfte ja an für sich schon klar sein, aber auch diese Menge nochmal extra draufgeschrieben.
Ja, ja, so. Ist ja auch ein Unterschied, ob es Energie gibt, Energy, oder ob es mich wach hält, würde ich mal sagen. Also genau. Koffein gibt mehr als nicht unbedingt Energie. Also.
Du hast recht, ja. Weil es hat deutlich weniger Zucker. Der Effekt von ein herkömmlicher Energy-Drink ist ja doppelt. Man hat ja einmal Taurin, Koffein und was man sonst noch so an Ins im Körper bekommt und einen Zuckerschock. Also der Zucker dürfte, es gibt natürlich auch null Kalorien Energy Drinks, aber ja, in der Regel kriegt man auch erst nochmal so locker 12, 13 Gramm Zucker intus.
Also wir haben ja 6,5 Gramm.
Wir sind bei 6,5, genau. Sind wir in der Mitte, genau, zwischen Light und Normal. Und ich glaube, mit dieser Menge Zucker, weil da spielt ja auch wieder der Geschmack mit, haben wir ein Getränk, das angenehm süffig ist, dass man trinken kann, ohne dass man sofort, oh, das schmeckt so typisch Energy-Drink-mäßig.
Ja, das machen wir jetzt mal. Wir machen es mal auf, oder?
Wolfgang? Ja, jetzt machen wir es auf.
Das sprudelt schon mal nicht so, ist aber auch Kohlensäure drin, habe ich gerade noch gelesen.
Ich bin mal gespannt. So schwarzer über. Tee ist ja eigentlich gar nicht so meins, aber wenn die fruchtigen Dinger...
Ja, Himbeere, Passionsfrucht, Guave.
Das ist genau mein Ding
ganz gut. Ja, ja, Prost.
Ja.
Mhm. Ja, man sagt ja, Koffein schmeckt man nicht, ne? Koffein ist auch, glaube ich, geschmackslos, ne? Das würde man jetzt nicht schmecken.
Das so ist, weiß ich nicht. Bei Coca-Cola steht ja tatsächlich Aroma Koffein auf der Flasche.
Ach so, ja. Aber man schmeckt den schwarzen Tee ein bisschen, aber nicht so stark. Wolfram, also schon für dich
noch auszuhalten. Auch nicht so.
Echt ganz gut.
Ich finde es auch.
Aber ich wäre jetzt auf diese drei Früchte nicht von selber gekommen, sagen wir mal so. Die drängen sich jetzt nicht so auf.
Nö, da bin ich bei dir. Das ist häufig so. Aber das ist, das kennt ihr ja, das Spiel. Es ist erstaunlich, dass man manchmal, wenn man nicht weiß, was man trinkt, nicht auf die Frucht kommt. Und dann im Nachhinein ist es, ach ja, verdammt, natürlich Himbeer.
Ja, ja.
Es ist nicht immer einfach, etwas rauszuschmecken. Das ist auch hier weniger die Aufgabe als ein angenehm süffiges, nicht zu süßes. Nicht, dass man danach sofort wieder Wasser trinken möchte, weil der Mund zugeklebt ist. Ne? Also ich glaube, das Ding ist jetzt, oder ich behaupte jetzt, aber das ist natürlich unbescheiden, weil ich das selber sage, dass wir da was entwickelt haben, das sich sowohl angenehm wegtrinkt, als erfrischt, als keinen unangenehmen Nachgeschmack hinterlässt und eben dich nochmal für die nächste 100 Kilometer wach hält, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist.
Ja, ich meine, wir haben ja diesen Podcast gegründet, weil wir halt totale Fans von süßen Getränken sind. Also im Grunde ist ja für uns Limonade so der Moment, wo man sagt, komm, scheiß drauf, jetzt trinken wir hier was Süßes. Ist zwar nicht so wahnsinnig gesund, wenn ich davon viel trinke, so wie andere Leute halt Alkohol trinken oder rauchen. Deswegen ist es ja, also so dieses schlechte Image, dass das Zucker allgemein hat und vielleicht auch immer mehr kriegt, ist ja bei uns, hat sich bei uns beiden noch nicht so richtig durchgesetzt. Wir lieben ja zuckersüße Getränke, pappsüße Getränke. Und da ist das hier schon, ja, also es geht halt tatsächlich mehr in Richtung Teegetränk, würde ich ja sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Limo. Steht ja auch nicht drauf.
Nee, steht drauf, kohlensäurehaltiges Bio-Teegetränk.
Ja, genau. Wolfram, was hast du?
Ja, ich finde es gut. Das, was du sagtest, sehe ich halt auch schon so. Also es schmeckt nicht so gummibärchenartig, überhaupt nicht. Ja, vielleicht ein bisschen teeig so, ne? Aber.
Naja, ist ja nicht verwunderlich. Ist ja.
Genau. Richtig, ja.
Biozertifiziertes Teeextrakt drin. Mhm. Ne, die Sache mit dem Zucker ist auch sehr subjektiv übrigens. Ihr weißt ja, dass man manchmal ein Getränk trinkt, wo man sagt, ach, das ist gar nicht so süß. Und dann liest man auf dem Etikett, verdammt, da ist 12 Gramm drin. Und dann hat man ein Getränk, wo man sagt, oh, da ist viel Zucker drin. Und man guckt aufs Etikett, da ist 8 Gramm drin. Man kann ja dieses Gefühl, ist da jetzt viel oder wenig Zucker drin, kann man ja mit Säure gegensteuern. Ne? Und manchmal, wenn man nur genug Säure irgendwo reinkippt, kommt man ja ein Stück weit damit, den Zucker wieder zu vertuschen, sodass, ob etwas süß schmeckt oder nicht, natürlich nicht nur vom Zucker abhängig ist, sondern auch von der Säuremenge und noch ein paar andere Faktoren. Und dann wird es aber auch wieder sehr intensiv und ne, wie gesagt, für uns war jetzt diese Zuckermenge weniger, das hängt jetzt weniger mit Marketing oder mit Weißwaschen zu tun oder mit Green Labeling, als einfach, dass wir so lange dosiert haben, bis wir dachten, so jetzt schmeckt es nicht zu süß, aber auch nicht zu lasch, und dann haben wir da einfach aufgehört. Da gab es also keinen Richtwert, wo wir uns drauf eingeschossen hatten.
Nee, nee, klar, es soll ja auch das sein, was es ist, und nicht jetzt eine neue Limo. Also das kam ja schon so an. Also ihr wollt jetzt nicht eine weitere Vostok-Limo rausgeben, das ist schon
klar. Nee, und das ist auch ganz klar vermittelt, indem es völlig anders aussieht und in der Dose steckt.
Ja.
Hat noch den Vorteil, dass wenn es in die Hose geht und niemand das trinkt, dann lassen wir es wieder spurlos verschwinden und dann müssen wir nachher nicht peinlich erklären, ja, das ist gefloppt, dann hätten wir einfach gesagt, ja, war immer schon eine Limited Edition. Wir sehen einfach mal, wie es läuft. Einige Handelsunternehmen haben sich bereit erklärt, es auszuprobieren. Es wird auch hier und da bei euch im Westen auftauchen. Und Näheres folgt. Die erste Adressen, wo das Getränk bald auf die Regale landet, ist die Supermarktkette Tegut. Das ist in Hessen. Hessen, Thüringen, so die Ecke von Fulda bis nach Frankfurt rüber, und das sind die ersten, die den Artikel jetzt nehmen. Getränke Hoffmann hier in Berlin wird den Artikel voraussichtlich aufnehmen, und dann gibt es noch ein paar andere Einzelhandelsunternehmen, und darunter auch gelb-blaue und rot-weiße, aber in welchen Ecken der Republik genau, werden wir dann bald sehen.
Vielleicht gehen wir nochmal auf das Äußere ein. Das ist ja schon ganz witzig. Da ist diese Produktkette ja so ein bisschen weitergeführt. Also es lehnt sich an Vostok an. Da sind ja immer so diese russische Arbeiter und so eine Frau, die auch so ein bisschen russische Anleihen hat. Und jetzt haben wir hier wieder so ein Mädchen, das auf Rollstuhlen oder in Rollstuhlen ist und Handstand macht. Das sieht sehr geil aus. Also gefällt mir total gut.
In Rollstuhlen meinst du? Weil ich glaube, du hast gerade Rollstuhl gesagt.
Nee, ich meine schon Rollschuhe. Nee, nicht im Rollstuhl, das wäre dann.
Ja, aber die Hörer können es ja nicht sehen, das wäre nochmal interessant. Die stellen sich jetzt eine Dose vor, wo ein Mädchen im Rollstuhl drauf sitzt, aber
das
Rollstuhl.
Kommt auch. Ja. Das kommt auch. Aber hast du das gemacht? Soweit ich mich erinnern kann, warst du auch so ein bisschen beteiligt an dem Design der bisherigen Vostoks?
Nicht ganz ohne Unterstützung eines Grafikdesigners, der es umgesetzt hat. Ich komme zwar selber aus der Werbewelt, aber ich bin kein guter Zeichner. Diese Kunstfigur haben wir tatsächlich so entwickelt. Die ist nach und nach entstanden aus dem Wunsch, die Optik des Sozialrealismus, dieser grafische Stil der sehr stark vereinfachten und reduzierten Linien so beizubehalten, aber eine neue Figur, eine neue Person zu schaffen, die diese neue Produktlinie verkörpert. Ne, wir haben ja einmal die Arbeiterfrau, wir haben einmal den Arbeitermann, der ist bei uns das Gesicht der Biolinie, die Frau ist das Gesicht der Unbiolinie. Und dieses neue Mädel soll jetzt das Gesicht oder die Person, die eben diese Energielinie oder die Wachlinie verkörpert. Damit sie auch ein bisschen russisch aussieht, haben wir da so ein paar russische, folkloristische Elemente in das Design eingearbeitet.
Ja.
Und irgendwann dachten wir, es wird sie, wir stellen sie auf den Kopf, und dann war sie übrigens noch barfuß, und dann dachten wir, irgendwie ist es jetzt ein bisschen zu Ballett geworden, und dann dachten wir, wie können wir jetzt dieses Ballett gegenwirken, und dann machen wir noch Rollschuhe drauf. Und es ist so in einigen Schritten entstanden, um einerseits ein bisschen wegzugehen von das allzu folkloristische, weil das erste Bild war sehr folkloristisch, wie so eine Matrioschka, war irgendwie nicht hip und cool genug, deswegen haben wir sie mal was dynamisch machen lassen, was ja auch das Mädel ist auf jeden Fall hellwach,
ist auf jeden Fall wach,
wir sehen. Genau, und die Rollschuhe sind einfach nur dann als Nachgedanke nochmal an ihren Füßen entstanden, weil sie sonst ein bisschen mehr so wie moderner Tanz aussah. Und wir dachten, wir wollen ja kein modernes Tanzgetränk machen, sondern irgendwie ein bisschen fröhliches, munteres Getränk, von dem man so Juhu machen möchte.
Aber je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, Rollstuhl wäre gar nicht so schlecht gewesen in unserer Zeit. Ich glaube, damit hättest du Schlagzeilen gemacht. Vielleicht als Tipp von mir, denk doch mal drüber nach, eine Frau im Rollstuhl auf einer Wach-Bio-Nade, auf einer Wach-Bio-Limonade oder Tee. Okay. Ich glaube, damit würdest du wahrscheinlich in diversen Kreisen auf der Welt wahrscheinlich für Schlagzeilen sorgen.
Das ist echt mal. Wir schmeißen das in den Topf, das ist nochmal eine Idee. Ne? Wir hatten auch es gibt natürlich immer in der ersten Phase, wo man sich so, wie sieht das jetzt aus und in welchen Farben machen wir das jetzt und wer kommt drauf? Da gab es natürlich viele verworfene Ideen, die wir aber nie ganz wegschmeißen. Mhm. Also wer weiß, was dann noch dazu kommt. Ich packe da mal die Idee Frau in Rollstuhl dazu und irgendwann ziehen wir sie aus dem Hut.
Ja, ich bin wieder
wach. Hast du jetzt eigentlich noch irgendwelche Veranstaltungen vor dir? Wir haben uns ja mal getroffen, letztes Jahr war das noch, ziemlich vor anderthalb Jahren, auf der Biofach in Nürnberg. Hast du sowas? Läuft das jetzt langsam wieder an?
Das will ich hoffen. Ich hoffe jetzt mal, dass die Biofach in 2022 stattfindet. Fast alle Messen sind ja gecancelt. Es gab eine Messe in Japan, wo ich virtuell mit dabei war. Das heißt, unser Produkt war da. Die Messe hat stattgefunden.
Okay.
Für japanische Besucher. Das war die größte japanische Foodmesse. Mhm. Das hat das AHK, die Außenhandelskammer der deutschen Botschaft, hat das bemannt. Das heißt, es war physisch ein Stand, aber ich war halt selbst nicht dabei. Ich war per Videobrücke ein paar Mal mit dabei, um Fragen zu beantworten.
Okay.
Und ansonsten haben ja dieses Jahr immer noch keine Messen stattgefunden und ich schätze, das wird noch eine Weile so dauern. Das heißt, es steht erstmal nichts an. Viele Messen, die Biofach hat letztes Jahr rein virtuell stattgefunden. Das war irgendwie so eine Online-Dating-Site geworden, wo Interessenten und Hersteller miteinander in Kontakt kommen. Und es gibt noch ein paar andere Events, die sich gerade diese Woche, zum Beispiel letzte Woche, abspielen, international, wo man eigentlich hätte ich jetzt in Paris sein müssen für ein Event, wo Einkäufer und Hersteller sich persönlich treffen, mit Mittagessen und Networking und Kaffeepausen und alles drauf und dran. Und jetzt finden diese Gespräche per Zoom statt. Das ist natürlich doof, aber besser als gar nicht. Und jetzt sitzen wir im Büro und reden mit Leuten aus Frankreich und Spanien und Russland per Zoom. Spart Reisekosten, aber ist trotzdem nicht so schön als das Persönliche.
Nö, klar, aber sowas wie Getränken, es ist schon besser, man hat da jemanden und man kann auch mal was probieren und so, klar, ja.
Ja, das klar, lässt sich ja noch mit Kuriere einrichten, dass das Getränk genauso wie wir jetzt gemeinsam ein Getränk verkostet haben, ohne dass wir dafür in denselben Raum sitzen, geht das schon, aber der Faktor Sympathie und Networking und manchmal macht man das Geschäft eben nicht direkt während der Verköstigung, sondern später in der Kaffeepause auf dem Männerklo. Also das ist nun mal, und das kann man leider auf Zoom nicht so reproduzieren. Ne? Also das gehört ja auch, ja.
Du bist ja auch total viel unterwegs. Ich kriege so immer so ein bisschen mit, ja auch über Instagram. Hier übrigens mal eine Empfehlung. Bei Instagram ist der Joris, du heißt da Joris van Velzen, jeweils mit Untenstrich, findet man eigentlich, glaube ich, ziemlich schnell.
Mal verlinken.
Du bist, eigentlich haben wir schon mal angesprochen, Fotograf. Wie viel verteilt sich denn jetzt so deine Arbeit, also wenn du jetzt in der Weltgeschichte rumreist, auf das Fotografieren und wie viel auf das Limonade verticken und handeln und Deals abschließen?
Das ist abwechselnd. In den letzten zwei Jahren habe ich mich fast ausschließlich mit der Limonade beschäftigt. Am Anfang habe ich das wirklich nur so nebenbei gemacht mit der Limo. Das war ja eine außer Kontrolle geratene Schnapsidee. Es war nie der Plan, dass daraus ein Geschäft wird. Das ist eher so ein Unfall. Weil ich als freischaffender Fotograf mal Aufträge habe, mal nicht, ist es sehr unterschiedlich. Ich war ja jetzt in Russland sehr beschäftigt mit einer Werbekampagne für eine russische Wodka-Marke dann leidet darunter das Limonade-Geschäft ein bisschen, beziehungsweise ich mache das abends und zwischendurch irgendwie vom Rechner aus. Ich muss ja nicht unbedingt in Berlin sein, um das Geschäft vorantreiben zu können. Mhm. Also über die Jahre vermutlich, ich würde es jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, 70-30, 70 Getränke, 30 Fotografie. Also ich habe also mein ursprüngliches Stammbein ist schon deutlich auf zweiter Stelle geraten, wobei in letzter Zeit da das wieder etwas zugenommen hat und ich das auch gar nicht aufgeben möchte, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus leidenschaftlichen.
Ja.
Fotografie ist ja kein Beruf, sondern eine Berufung und von daher kann ich mir nie vorstellen, das aufzugeben und mache einfach fröhlich weiter. Der Vorteil ist, dass ich natürlich, wenn wir mal selber Produktfotos brauchen, hier niemanden anheuern muss. Wir brauchen keine Werbeagentur und keine Marketingabteilung, wir machen alles in-house und das macht die Operation natürlich sehr schlank und schlicht.
Ja. Ich muss, also Wolfgang, wenn du noch was hast.
Ja, ich würde
ich habe auf jeden Fall noch eine Sache.
Achso, nee, dann mach du erst deine Sache.
Also ich wollte auf jeden Fall nochmal ansprechen, ich habe ja irgendwann festgestellt, dass du Linguistik studiert hast und das Lustige ist ja, dass du hier mit zwei Leuten sprichst, die sich über das Linguistikstudium kennengelernt haben. Und das fand ich irgendwie schon sehr lustig, dass da drei Leute sind, die Limonade lieben oder der eine sogar verkauft und dass wir alle drei irgendwie was mit Linguistik zu tun haben oder hatten. Kannst du nochmal kurz erzählen? Also ich habe jetzt, glaube ich, irgendwo noch gelesen, dass du in Leiden, also in Niederlande studiert hast, aber es stimmt das, dass du Linguistik studiert hast und wenn ja, was genau und wann?
Stimmt. Ich habe slawische Sprachen und Literatur studiert in Leiden. Also man kann ja konkret Russisch, Serbisch, Tschechisch, Polnisch. Habe das aber nicht zu Ende gebracht. Das war Ende der 80er Jahre. Und ich war dann irgendwann in der Wissenschaft enttäuscht und bin nach in die UdSSR gezogen, wo ich dann 20 Jahre stecken geblieben bin. Und da habe ich natürlich einwandfreies Russisch gelernt. Das war also untergetaucht. Also ich habe dann zwar das Studium noch weitergemacht, aber eben auf Entfernung. Das war so ein bisschen so eine komische Nummer. Aber ich habe die Universität, ich habe letztendlich, wie heißt das auf Deutsch? Ich habe also nie mein Master gemacht oder wie heißt sowas? Mhm. Ne? Ihr versteht schon, was ich meine.
Ja.
Aber tatsächlich Linguistik studiert und mich immer für Sprachen interessiert und dafür kann ich verdammt schlecht rechnen.
Ja, Dito.
Ne? Also ist ja das eine oder das andere, irgendwie die andere Gehirnhälfte oder so ist da.
Und gibt es da noch irgendwo da draußen irgendeinen Limonauten, der Linguistik was mit zu tun hat? Nein. Vielleicht ist das ja so ein Ding.
Das ist eine gute Frage. So aus dem Stegreif wüsste ich keinen, der Linguist ist und eine Limo angefangen hat. Aber man müsste das mal jetzt irgendwie ein bisschen tiefer recherchieren, was für Hintergründe hinter jedem Limonadehersteller stecken. Also es kann gut sein, dass das eher Alpha-Wissenschaftler sind als Beta-Wissenschaftler. Ich würde jetzt einfach mal völlig aus dem Bauch heraus mutmaßen, dass im Lebensmittel, im Foodie-Bereich, ne, hat ja was mit Lebensgenuss zu tun, also mehr Alpha-Leute sind als Beta-Leute. Das würde ich jetzt einfach so mal mutmaßen. Ja.
Na, auf jeden Fall kommt dadurch, dass du viel rumkommst in der Welt, hast du irgendwie auch echt einen Blick auf die Märkte und auf total exotische Länder. Und das merkt man der Vostok ja an, finde ich. Also ich hätte jetzt am Anfang wirklich gedacht, die kommt aus Russland oder so. Und diese Kombination, also irgendeine Frucht mit Aha dabei, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun mit einer Weltoffenheit und so. Das finde ich sehr cool auf dem deutschen Markt, dass man da so eine Limo hat, die wirklich mal komplett anders ist und nicht einfach eine 13. Fanta-Replikat ist. So, ne? Ja.
Genau, oder die 34. Rhabarberschorle.
Ja.
Leider ist nicht jeder Deutsche da mit an Bord. Es gibt leider sehr viele auf die der Spruch, was der Bauer nicht kennt, zutrifft. Eine gewisse Argwohn ist da und eine Hemmschwelle. Viele mögen das Getränk, wenn sie es einmal probieren, aber die wenigsten trauen sich, es auszuprobieren. Da ist immer da ist der große Hund begraben. Dass man die Leute erstmal so weit kriegt, zu sagen, ey, Birne mit Rosmarin, das muss ich jetzt probieren. Und eben leider sind nicht genug Leute so abenteuerlich zu sagen, komm, das ist mir jetzt 1,19 € wert. Und ich hoffe, dass sich das noch in die richtige Richtung entwickelt. Also der Neugier ist nicht da.
Ja, so genau, in die Richtung ging so auch meine letzte Frage. Also was kommt in Zukunft? Du hattest ja gesagt, dass ihr eventuell sogar noch welche streichen müsst von den aktuellen 7 Sorten, die es in Deutschland gibt. Da habt ihr sicherlich auch schon welche im Auge?
Oder? Natürlich. Wir wissen ja, welche Sorten am schlechtesten laufen. Dafür brauchen wir nur die Absatzzahlen zu sehen und die Produktionszahlen. Und es gibt ne, eine bestimmte Sorte, die ich persönlich sehr gerne mag. Und ich weiß, es gibt auch viele, viele Hardcore-Fans, die aber in Deutschland partout nicht laufen will. Und das wäre, wenn wir jetzt aus betriebswirtschaftlichen Gründen entscheiden, kommen wir schlanken unser Portfolio ein bisschen ein oder wir machen was Neues, aber müssen dafür was Altes abschießen, ja, um nicht die Anzahl, ne? Dann wäre das die Aprikose-Mandel, die als erstes auf dem Hackblock.
Meine Lieblings-Vostok.
Oh. Ja, das sagen viele. Also es ist verdammt schwierig, etwas umzubringen, aber die Verkaufszahlen sind nicht gut. Im Ausland schon, das heißt, wir würden das weiter produzieren für den Export und so ergibt sich vermutlich irgendwann, dass wir bestimmte Geschmacksrichtungen für bestimmte Länder produzieren und in bestimmte Länder einfach nicht mehr. Ne? So ist das.
Wo liegt denn die blaue Kardamom? Ist sie weit oben oder ist sie auch gefährdet?
Nee, die ist ganz weit oben.
Und nicht okay.
Also Pflaumenkardamom entwickelt sich prächtig. Da haben wir nichts zu meckern, der bleibt.
Okay, das ist gut. Und ich glaube, das hatten wir. Ich finde es ja immer schön, wenn man die Sachen auch übers Internet bestellen kann. Und ich hatte in der letzten Sendung ja berichtet, dass tatsächlich jetzt hier auch Norbert Rabe angefangen hat, seine Hermann zu verschicken. Ich weiß nicht, ob das ein Versuch ist oder auch eine Reaktion auf Corona. Das wäre natürlich, also für mich wäre es super, weil dann wäre es ja fast egal, ob die Sachen in Deutschland auch jetzt bei Hoffmann oder sonst wo verkauft werden, wenn ich die bestellen könnte. Also ich bezahle auch gerne.
Das kann man schon auch online bestellen.
Kann man?
Ja, ich bin ja auch auf der Webseite, das ist shop.vostoklimonade.de. Ja, aber man kommt, glaube ich, nicht von eurer Webseite.
Doch.
Also ich habe das jetzt nur über Google gefunden.
Das kommt da schon hin. Also Vostoklimonade, vielleicht sollen wir das mal ändern, weil wenn ihr da heißt, dann heißt es rechts oben auf der Landingpage ist ein Reiter, der heißt Vostok-Kram. Wenn ihr Vostok Kram, dann kommt ihr auf den Shop. Das sollten wir vielleicht mal ändern, weil die Leute verwirrt sind. Und ich glaube, wir ändern das mal und schreiben da einfach Shop.
Dann wissen
Shop
die Leute, direkt
aha, auf
die
da ist der Laden.
Ja.
Genau. Aber,
bei Kram denke ich an Merch oder so. Ja.
Ja, das war ja auch ursprünglich so gedacht, dass da nur Merch war. Aber da haben wir die Brausen, wir haben gemischte Kiste und dann haben wir T-Shirts, Gläser, Poster und so weiter. Es gibt auch andere Anbieter, die Vostok verkaufen. Die findet man auf Amazon und eBay und wo sind sie alle? Also Vostok im Versand. Und in Berlin und in Leipzig das wird, glaube ich, ab demnächst so sein, Flaschenpost liefert das dann nach Hause, allerdings erstmal nur in Berlin und Leipzig und zum Beispiel auch Gorillas hier in Berlin hat uns auch. Also man kann das hier und da mit Lieferservice, aber für die jetzt irgendwie im Allgäu wohnen oder in der Pampa, die gehen auf unsere Webseite und stellen sich ihre Bestellungen zusammen. Und wir versenden auch relativ viel.
Ja, also, dann werde ich da jetzt gleich mal 30 Kisten Aprikose-Mandel bestellen. So geht das nicht.
Ja, bei 30 Kisten schreibst du ein bisschen eine E-Mail, dann schicken wir noch einen LKW zu dir. Das ist einfacher. Also bei solchen Mengen fahren wir ja keine Paketdienste mehr. Es passiert schon mal, dass irgendwie jemand, wenn jemand große Mengen bestellt, dann greifen wir ein. Dann lassen wir den Automatismus aus und dann rufen wir nochmal an und sagen, ja, Moment, bist du vielleicht jetzt irgendwie Kaffeeinhaber oder Ladeninhaber, weil dann reden wir doch anders. Also die Online-Geschichte ist eigentlich gedacht für Leute, die mal nur für zu Hause ausprobieren möchten. Und wenn gewerbliche Kunden große Mengen anfordern, dann treten wir selber in den Kontakt und finden eine günstigere Lösung als mit Paketdienst.
Wie viele Kisten muss Jörn bestellen, um die Aprikose zu retten?
Um die Aprikose zu retten, 200.000-300.000 Flaschen im Jahr müssen es schon sein.
Okay. Da bin ich fast dran.
Da rechnen wir mal durch in Ruhe, ne?
Das rechne ich mal. Ja, also ja. Von meiner Seite waren das so die Fragen. Wolfram, hast du noch
ja,
eine
Frage? Ja, nee, also nochmal abschließend. Ich finde das halt super, auch dass ihr, der ja, also was ja eigentlich du oder vielleicht noch der Olaf sind, ja, finde ich super, dass ihr ja mal weitermacht und euch da nicht auf euren Lorbeeren ausruht. Genau, Lorbeeren,
ja, die nächste Lorbeeren, die
man wann hat. Kommt Ananas-Lorbeer? Genau, Ananas-Lorbeer könnte man nochmal.
Joris notiert sich bestimmt gerade
was. Ja, schreib mal mit. Ich glaube, Lorbeer hat wenig Eigengeschmack. Ne? Also beim Kochen tut man mal immer so ein Lorbeerblatt mit rein, weil es irgendwie alles abrundet und besser macht. Aber nach was ist jetzt, also es hat wenig Eigengeschmack. Ne?
Ist eine gute Frage. Ich habe es noch nie in ein Getränk gesehen, aber man muss ja alles einmal ausprobieren.
Mango-Löwenzahn.
Ja.
Ihr könntet so ein Roulette auf der Webseite installieren, wo man dann so zwei verschiedene Komponenten durch ein Zufallsprinzip kombinieren kann.
Ja, der ohne hier sowas Scharfes mit Chili, ne? Also so eine Banane-Chili zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es gibt ja bereits Colas mit Chili in Deutschland.
Ja. Da ist ja diese Jalapenos, ne? Diese Coca-Cola?
Nee, also Cola Rebel, ich weiß nicht, ob die noch, ob es die noch gibt als Cola oder nur noch als Lutschbonbons. Es gab aus Hamburg Cola Rebel. Mhm. Das war Cola mit rotem Pfeffer. Okay. Aber ich glaube, die haben das eingestellt und die haben jetzt nur noch, also mit Koffein und Chili. Also es gibt noch ein paar andere Getränke, wo man, ich müsste mal gucken, Chili hin, also scharf. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob das so ein gescheiter Plan ist für ein Erfrischungsgetränk, aber gibt es. Es gibt ja auch Liköre mit Chili natürlich, ne?
Mm.
Und Schokolade ja, sowieso. Nee, wir haben da schon ein paar Ideen. Also die Ideen sind ja wirklich nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir müssen es ja auch noch loswerden. Also, ne, und da muss man sich manchmal auf die eigenen Füße treten und sagen, nee, stopp, das reicht jetzt, weil wer soll das alles lagern und trinken und verkaufen?
Also, ne, also. So oder so, wenn ihr das am Start habt, dann melde dich doch sofort bei uns. Also wir sind auf jeden Fall neugierig.
Beziehungsweise die Heidelbeere Salbei 2.0, die nächste Charge wird ja anders aussehen und vielleicht auch geringfügig anders schmecken. Mhm. Und wir machen ein paar Anpassungen an Säure und Wasserhärte und was hat man. Und dann, wenn es fertig ist, dann schicken wir es euch zu.
Okay. Ja, cool. Vielen, vielen Dank dir, Joris, für
deine ganz
Zeit.
Vielen Dank.
Ich hoffe, du kannst deine Quarantäne noch irgendwie einigermaßen rumbringen.
Nicht dafür? Ja, das wird schon. Keine Sorgen.
Jo. Ja, und dann
es war mir ein Vergnügen, die Herren. Ich wünsche euch ein frohes weiteres Schaffen.
Ja.
Danke, danke.
Ebenso. Und ich hoffe, dass wir es dann schaffen, uns dieses oder vielleicht nächstes Jahr mal irgendwo auch zu sehen. Dann geben wir einen
auf. Ja, sehr gerne. Ihr wolltet ja mal so, glaube ich, so ein Cola-Degustation machen, ne?
Richtig, richtig, ja.
Ja, sowas oder mal ein Treffen von ein paar Leuten. Also wir hatten ja schon sehr viele nette Gesprächspartner. Das ist ja, diese Limo-Leute sind ja alle nett, das stellen wir immer wieder fest. Und vielleicht schafft man das mal irgendwie, die zusammenzubringen zu einer Elefantenrunde Brause.
Ist doch ein Plan.
Ja.
Prima.
Super, danke, dann. Vielen Dank.
No. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Dir auch.
Jo,
bis dann. So.
Tschüss.
Tschüss.